und sind im Grunde ein Unternehmen, was sich sehr stark damit beschäftigt, wie man eben diese Technologie so weiterentwickelt, dass wir derartige Farmen auch nochmal im größeren Maßstab bauen können. Und das ist wirkliche Pionierarbeit, um am Ende mit größeren Volumina Stückkosten zu erreichen, die den Kosten ähneln, wie auch die Garnelen in Asien gezüchtet werden. Sprich, wir im Supermarkt dann plötzlich eine Garnele aus Europa vorfinden, die gleiche Preispunkte hat wie Garnelen aus Südostasien.
Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was-Los-Digger Hartmann.
Willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei, dem Food-Podcast von Brot mit Ei. Heute haben wir bei uns CEO und Gründer Dr. Fabian Redl von Honest Catch und Ocean Loop zu Gast. Das Hauptprodukt von Honest Catch kennen vielleicht sogar die meisten, die bayerische Garnele. 2016 hat er sich gemeinsam mit seinem ehemaligen Geschäftspartner überlegt, wie man die Transportwege verkürzt und Krustentiere aus tropischen Ländern nach Deutschland holt, um sie dann quasi hier zu produzieren. Welche Hürden es dabei zu überwinden gab, wie das Ganze überhaupt hier in Deutschland funktioniert und wie man tropische Krustentiere und andere Meeresfrüchte nachhaltig und in höchster Qualität hier in Deutschland produziert, erklärt uns jetzt Fabian Redl in der neuesten Folge Pot mit Ei. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast des guten Geschmacks. Wie schmeckt das Leben da draußen? Ich hoffe, zumindest heute für die nächste Stunde oder anderthalb so richtig lecker, denn unser heutiger Gast, der bringt alles mit, was lecker ist. Wir haben zu Gast heute Fabian Redl von Honest Catch. Herzlich willkommen hier bei Pot mit Ei. Schön, dass du da bist.
Hi. Hi, Tim. Freut mich.
Ganz kurz, Fabian, was ist Honest Catch?
Honest Catch ist eine Seafood-Marke. Wir sitzen in München und wir beliefern mit unserem Seafood, was wir weltweit sourcen, sowohl Privatkunden als auch Gewerbekunden in der Gastronomie und auch Supermärkte.
Das heißt, ich kann eure Produkte im Supermarkt oder bei euch online kaufen, oder?
Richtig.
Was ist deine Position bei Honest Catch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe meine Position jetzt gerade gewechselt, deshalb ist die Frage so gut. Mhm. Also wenn ich am Anfang der meiner Geschichte anfangen darf, dann war ja Honest Catch eigentlich mal ein anderes Unternehmen, das hieß Krusta Nova. Und das habe ich gegründet vor...
Krusta Nova.
Krusta Nova, genau.
Warum Krusta Nova?
Krusta Nova setzt sich zusammen aus Krustacea und Nova. Und
ja.
Krustacea ist der quasi die biologische Bezeichnung für Krustentiere.
Ja.
Und Nova steht ja für neu.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, das war ja
neue
schon...
Neue Kruste.
Genau, neue Kruste. Machst du mal irgendwie ein Krustentier besser, anders,
ja.
Leckerer.
Warum nicht Krusta Megusta oder... Keep it Trimple.
Könnte man auch machen.
Das würde quasi sehr. Moment, du bist aus München? Bava Shrimp Company.
Ja, gibt's auch.
Gibt's
nein, wir hatten, es gab natürlich verschiedenste Namen. Shrimp Bavaria.
Ja.
Oder ich weiß nicht was. Es gibt ja dann diesen Film mit Forrest Gump.
Deswegen Bava
Shrimp. Genau, Bava Shrimp. Bava Shrimp. Mega.
Die Klage war gekommen.
Wäre die nächste Firma. irgendwie war dann Krusta Nova, das erschien uns irgendwie schlüssig. Und dann schaust du ja so, wenn du so irgendwie die Namen da im Kopf hast. Und dann gab es da die Domain noch. Und dann haben wir irgendwie gesagt, super, das ist eigentlich, es erklärt sofort, was wir machen. Und da waren wir eben noch gar nicht auf unserer Reise bei Honest Catch, sondern die Idee war erstmal Garnelen landbasiert in Deutschland zu züchten und daher auch Krusta Nova. Und aus Krusta Nova sind jetzt ja zwei Unternehmen entstanden. Das eine Unternehmen heißt eben Honest Catch, ehrlicher Fang. Und das zweite Unternehmen heißt Ocean Loop, weil wir im Grunde Meerwasser an Land zirkulieren lassen in einem Loop, in so einem Kreis. Und darin unsere Krustentiere oder auch Fische züchten.
Dazu komme ich später nochmal, wie das Ganze funktioniert. Fabian, bitte, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, weil du sitzt hier vor einem wundervollen Teller voller Pelmeni, Pirogi, verdammt, wie heißen die polnischen? Moment, wir haben die russischen, das sind Pelmeni, das sind aber auch Wareniki. Und ich glaube, polnische sind Pirogen. Mhm. Und die hast du da. Und ich sag mal, das ist wieder Forrest Gump. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was drin ist, bis die Schachtel offen ist. Und so auch hier mit den Teigtaschen. Ich habe dazu einen kleinen Knoblauchdip, weil ich weiß, du musst heute noch fliegen. Da hast du nämlich einen schönen...
Ich einen Platz frei neben mir.
Das ist ein Eisbrecher. Da hast du direkt einen Gesprächsöffner. Das ist doch großartig.
Ja, fragst, dann kommst du aus Polen?
Ich?
Nee, der Nachbar.
Ach so,
bei mir.
Ja, gut. Also greif einfach zu und wenn ich mal ein bisschen mehr rede, dann hast du auf jeden Fall die Chance, da reinzustechen. Aber ich habe versucht, das Gericht möglichst ein bisschen kleiner zu halten als sonst, weil bevor du jetzt hier vor Roulade mit Klößen sitzt, kann man da auf jeden Fall mal in den Coleslaw reinlangen. Und warte, ich gucke kurz für euch, wie das heißt. Polish Dainty ist hier oben irgendwo im Norden von Berlin, falls ihr bestellen wollt. Hab noch nicht probiert, aber das ist bestimmt lecker. Wie ist der Krautsalat?
Sieht fantastisch aus und der Krautsalat schmeckt köstlich.
Hast du Hunger mitgebracht?
Ja, ganz bewusst.
Wirklich?
Ich hab wirklich Hunger gerade. Also ernsthaft.
Hey, dann probier doch mal so eine Teigtasche. Ich bin sehr gespannt, weil ich weiß noch nicht ganz, ich habe ein bisschen was mit Fleisch, ein bisschen was mit Kraut und die Füllungen können ja immer unterschiedlich
direkt
sein.
Direkt Fleisch. Das sieht hier gut einmal aus. Den Knoblauch-Dip rein,
dann genüsslich. Ganz tief rein.
Oh, ganz gut, ist jetzt sehr viel Knoblauch. Oh, da freut Gott. Sich meine Frau heute Abend.
Oh, wow. Ja, also ich hätte wirklich Angst ein bisschen vor dem Flug.
Mhm.
Du nickst.
Ganz fein.
Ja? Mhm. Ich habe da nämlich, glaube ich, schon mal irgendwann vor Jahren bestellt. Man weiß ja nie, wie das sich so entwickelt. Mir ist
gut abgeschmeckt.
Und leider, man muss auch sagen, es ist immer schwierig hier zu timen. Ne? Wann kommt der Lieferdienst? Wann kommen die Gäste? Und deswegen sind die jetzt nicht mehr, die sind angenehm, würde ich sagen. Vielleicht auf Raumtemperatur, weil die Raumtemperatur gerade 25 Grad beträgt. Aber das ist hoffentlich noch genießbar.
Absolut.
Von wo kommst du gerade, Fabian?
Ich komme aus München.
Bist du jetzt nur wegen mir heute hier?
Nur wegen dir.
Das ist ja unfassbar. Ich fühle mich sehr geehrt. Und dann komme ich hier mit lauwarm bis kalten Teigtaschen an.
Ich bin auch mit einem Butterbrot zufrieden, ehrlich gesagt. Ich bin sehr, sehr einfach, da zufriedenzustellen.
Butterbrot kann was Feines sein. Ein bisschen Schnitzel auch drauf,
absolut. Meersalz. Ist Meersalz, schön, genau, schöne Kruste. Aha. Wunderbar, liebe ich. Gutes Brot ist sowieso eine Wissenschaft für sich.
Mhm.
Und ich wundere mich immer, selbst in sehr guten Restaurants gibt es teilweise sehr schwaches Brot.
Ich habe das Gefühl, es gibt immer so große Bäcker, je nach Region. Und das ist beispielsweise der Gauss, das ist Philips, das ist jede Stadt. Ich glaube, in München gibt es auch so einen Bäcker und jedes Sterne-Restaurant immer das Brot von denen. Wenn du da hingehst, ja, dann sag...
Bei uns ist der Julius Brandner.
Brandner, genau.
Brandnerbrot.
Ich glaube, das haben auch die meisten da unten. Also ich glaube, Thor hat das auch.
Ja, genau.
Und das ist ganz komisch, weil wenn du irgendwo in so einer Stadt bist und du bist gar nicht aus München, dann erzählen die dir, ja, das ist das Brot von Brandner. So ganz selbstverständlich, als ob du wissen müsstest, wer Brandner ist. Aber ich, ja, genau, ist doch klar, wer das ist. Ne? Wenn ich aber hier in Berlin bin, ist es, glaube ich, eher Gauss. Und in Hamburg ist es, ich meine, Philips oder so. Mhm. Aber vielleicht ist es auch der falsche Name. Das stimmt nicht. Ich war gerade in Mailand und dann wird ja... Italien hat ja ihre Erfolgsgeschichte, glaube ich, komplett auf Kohlenhydraten aufgebaut. Du fängst morgens an mit einem Cornetto, mhm, ne? vielleicht einen kleinen Cappuccino dazu bis 12 Uhr.
Nee, Cappuccino trinken die nicht. Die trinken eigentlich eher so kleinen
Espresso
Kaffee.
Espresso direkt, meinst
Kaffee
du?
Kaffee im Sinne eines Espresso und von dem halt bis 12 Uhr so 3-4 Stück.
Ich hatte ab 12 Uhr ist Cappuccino verloren. Also ab 12 Uhr ist doch ja, Cappuccino
aber
verboten.
Ich sehe wenig Italiener, die auch generell Cappuccino trinken. Ich habe immer das Gefühl, dass ich als Deutscher in Italien ja, irgendwie so der vollkommene Anfänger bin, weil die coolen Jungs trinken immer den Espresso und ich genieße dann so typisch deutsch den Milchschaum. Ja.
Und hoffst darauf, dass irgendwie ein Herz reingezaubert worden ist, ja, oben in den Milchschaum. So. Und wenn du ganz frech bist, dann fragst du noch nach Zimt oder nach Kakaopulver für oben drauf. Und spätestens dann hast du Hausverbot. Und dann geht es ja eigentlich schon weiter mit Pasta, vielleicht noch eine Brotstange dazu, weiß ich nicht, dann vielleicht noch ein Risotto und...
Oder dann die Pasta mit einem rohen Krustentier-Tartar drüber und dann schön nach Parmesan fragen.
Hast du gemacht?
Nee, natürlich nicht.
Das wurde mir aber in der Ausbildung ausgetrieben. Habe Italienisch gelernt und da hieß immer Fisch und Käse, das geht nicht, ich habe aber
natürlich
schon anderes gehört.
Mhm. Also wobei, ich habe ja ein Rezept, ein Lieblingsrezept, mitgeteilt, dir bereit. Ja,
das wird hier in der Beschreibung unter dem Podcast sein, aber wir würden es kurz einläuten und das heißt...
Die Spezialität des Hauses.
Oh, schön.
Und du kannst jetzt kurz mal sagen, um was es da eigentlich geht.
Ja, weil ich kann ja nicht kochen, das muss ich sofort...
Du kannst nicht kochen.
Sofort, ich bin total ehrlich zu dir.
Ja.
Es ist nicht mein größtes Talent. Ich koche relativ selten, Und deshalb habe ich so ein paar, sagen wir mal, All-Time-Favorites, die ich, wenn wir Gäste haben, immer gerne mache, die relativ easy sind, wo ich weiß, das ist eine sichere Bank.
Das ist perfekt.
So, das ist also meine Herangehensweise, weil wenn du als Gastgeber irgendwas zubereitest, was hochkomplex ist, dann kommst du in gewisse Nöte und dann wird der ganze Abend auch nicht mehr so ganz entspannt, auch für einen selber. Und entsprechend habe ich da so ein paar Gerichte, die ich nicht nur gut zubereiten kann, sondern die mir selber auch sehr, sehr gut schmecken. Und eine Vorspeise, die ich wirklich liebe, und das ist mit einem Produkt, was wir auch bei uns bei Honest Catch verkaufen online, das ist ein Carpaccio di Gambero Rosso. Es gibt ja Carabinieri, die fängst du Spanien, Portugal und
Sizilien auch unten, oder?
Ja, bis Sizilien, aber ab Sizilien werden die eigentlich italienisch und dann ist es eine bisschen andere Gattung und die heißen dann Gambero Rosso. Auch eine rote Tiefseegarnele.
Das heißt, die unterhalten sich auch anders unter.
Ja, die sind so Verwandte, kann man sagen.
Okay, und man grüßt sich.
Die kannst du aber auch fangen um den Stiefel drumherum in die Adria rüber. Und da gibt es Boote, die dann rausfahren und die entsprechend wild fangen.
Ganz köstliche, ist noch eine Garnele, ne?
Ist eine Tiefseegarnele, so eine rote, ganz tiefrote. Ist eine echte Delikatesse, ist auch nicht ganz günstig.
In Spanien zahlst du 10er für pro Stück.
Ja, genau.
Fertig gegart. Ja. Aber ich glaube, das ist sehr günstig.
Ja, richtig, genau. Und von denen gibt's halt auch nicht viele. Und aber die ist auch nicht überfischt, also da sind die Fangquoten im Griff. Und diese Gambero Rosso haben wir einen Lieferanten schon seit Jahren, also seitdem wir auch mit unserem Handel begonnen haben, das war 2018, der sitzt in Bari in Süditalien. Und der fährt mit den Booten raus und fängt diese Gambero Rosso. Und der hat einen kleinen Familienbetrieb, den schon sein Vater betrieben hat und sein Großvater betrieben hat. Und da hat er ein paar Jungs in seiner Manufaktur, die diese Gambero Rossi dann poolen händisch, den Darm da rausnehmen. Dann hat er so ein Förmchen, ich stand da schon dabei, habe da mitgemacht mal. Und dann handklopfen die dieses, das ist ja ein relativ weiches Fleisch von so einer Gambero Rosso, also ganz anders von der Textur, jetzt wie unsere bayerische Garnele oder wie eine Bio Black Tiger. Oder eine
mehr in Richtung Hummer?
Ja, eher Richtung Kaisergranat, würde ich sagen. Der Hummer ist dann fast noch ein bisschen fester, Kaisergranat ist ein bisschen weicher.
Ja, also Scampi.
Ja, Scampi, also, genau.
Muss ja immer sagen, mal ganz kurz, ein Kaisergranat, auch so edel wie es klingt, es ist nur ein Scampi. Das ist ja eigentlich nur eine Garnele mit Scheren, oder?
Ist eine Garnele mit Scheren, aber ist natürlich top-notch. Also ja, alternativ, also vom Geschmacksintensität ist ein Kaisergranat, also unglaublich. Deswegen ganz sensible, feine Tiere.
Emotional meinst du?
Ja, glaube ich schon, ja, ein bisschen. Jedenfalls, diese Gambero Rosso wird da handgeklopft und da machen die so kleine Plättchen mit. Die haben dann so, weiß ich nicht, 15, 16 Zentimeter Radius und das sind so 50 Gramm. Und die legt er, diese Plättchen legt er übereinander, schickt er uns und die haben wir im Angebot. Und die kann man kaufen, auch einzeln. Da kannst du auch einen so einen Carpaccio kaufen. Und das ist super easy, weil die legst du auf den Teller.
Ja, lässt es auftauen.
Der lässt es auftauen, das Ganze ist in
Zitronenzesten drüber,
4 Minuten,
Salz, Pfeffer, Olivenöl.
Ja, in 4 Minuten aufgetaut. Und dann gibt es genau, und da schließt sich jetzt der Kreis, diesen Bruch, diesen vermeintlichen. Du hast also ein handgeklopftes, rohes Carpaccio von der Gambero Rosso und dann legst du in die Mitte ein Burrata.
Ja.
So, und zwar ein Burrata, ein Ball, also eine halbe Burrata, wie so einen halben Fußball, legst in die Mitte rein auf das Carpaccio. Dann machst du ein bisschen Pinienkerne, die du anröstest, legst du ein bisschen noch drauf, machst ein bisschen schönes Meersalz drüber und Olivenöl. Und das ist ein Klassiker. Das ist in Süditalien ein absoluter Klassiker, also ein vermeintlicher Bruch, weil du ja rohen Fisch dann kombinierst eigentlich mit Käse. Aber es schmeckt köstlich. Und es ist bei mir ein absoluter Klassiker.
Na, das ist, ich habe das, das kommt sowas von in die Beschreibung. Wir haben das mal zu Weihnachten geschickt, damals zu meinen Ausbildungszeiten. Das war, weil mein Chef war Sizilianer, ist Sizilianer. Und wir haben das ganz genauso gemacht, wie du es gerade beschrieben hast, nur dass wir es halt selber geschnitten haben. Aber das ist ja, also was willst du denn, da ist ja top. Gefroren, kommt ja in besser Qualität hier rüber, legst du auf den Teller, ist auftauen. Aber wie ist das, wird denn der Teller so matschig oder geht das klar? Oder musst du es woanders auftauen lassen, wegen dem Tauwasser?
Nee, gar nicht. Also du hast da keine Wasser oder Feuchtigkeit oder so. Das kannst du einfach auf den Teller legen, fertig.
Mega.
Und nehmen auch sehr gerne natürlich Restaurants.
Ja,
viel,
ja.
Weil es auch, weißt du, Gastronomie ist nicht einfach, muss schnell sein, das kann also jeder zubereiten. Wenn du ohnehin schon Themen mit Personal hast, was du nicht findest, dann ist so eine Vorspeise natürlich super convenient.
Wo kommt deine Liebe zu den Schalen- und Krustentieren her? Wenn du sagst, du kannst gar nicht so richtig kochen, aber du hast...
Zumindest überlebe ich. Die Liebe zu den Krustentieren, also ich komme ganz offen, weil das haben mich schon viele Leute gefragt, nicht über die Liebe zur Garnele zu meinem Unternehmen, was ich gegründet habe. Das war nicht so. Das könnte ich jetzt behaupten, das wäre auch sehr romantisch, aber das ist einfach nicht so. Mhm. Die Idee entstand, weil wir Überlegungen hatten, ob man nicht Krebse züchten kann. Und ich spreche von wir, weil ich hatte einen Mitgründer am Anfang. Ich habe das nicht ganz alleine gemacht, sondern wir waren zu zweit in den ersten Jahren.
Ganz kurz, hat man die Frage geklärt, was deine Jobbezeichnung ist?
Ich weiß es nicht.
Du hast gesagt, du hast gerade eine neue. Aber du bist Gründer.
Ja.
Du bist Gründer und Geschäftsführer.
Ja.
Aber was ist die neue Geschäftsbezeichnung?
Ach so. Also ich bin Gründer und Geschäftsführer von Krustanova und das wurde Ocean Loop und Honest Catch und davon bin ich auch Gründer und Geschäftsführer gewesen und ich habe jetzt einen Kollegen gewonnen bei Honest Catch, der jetzt die CEO-Rolle, also die Geschäftsführerrolle bei Honest Catch auch übernommen hat, Anfang April, was mich unglaublich freut, weil das ein Riesenzugewinn ist von seinem fachlichen Know-how und auch menschlich und auch mich natürlich wahnsinnig entlastet in allem, was ich so mache, weil wir meine zwei Unternehmen operativ zu managen natürlich eigentlich nicht so ganz smart ist und man dann einfach deutlich zu viel arbeitet. Insofern haben wir das jetzt so aufgeteilt, dass ich mich sehr stark auf Ocean Loop konzentriere in den nächsten Jahren. Und bei Honest Catch bin ich jetzt im Beirat und mache Strategie und mache alle Themen, die nicht so operativ sind. Und bleibe natürlich ganz nah dran, wie ich bin im gleichen Gebäude und bin da voll aktiv dabei. Aber wir haben eben die Kräfte jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Und das ist so ein weiterer Evolutionsschritt eigentlich in der Entwicklung von den Unternehmen. Und insofern ist es lustig, dass deine initiale Frage genau in die Richtung ging, weil genau da hat sich ja jetzt gerade was geändert und ich bin jetzt Beirat zu sein, es klingt alles so irgendwie hochtrabend.
Es klingt ein riesengroßes Aktienunternehmen.
Klingt
eigentlich riesig. Wirfst du nur mit Scheinen um dich und ab und zu lässt du mal einen Kopf rollen, oder?
Ich frage mich, wo das ganze Geld geblieben ist. Also es ist eigentlich genau andersrum. Wir sind eine ganz kleine Bude, beide Unternehmen. Aber ich glaube, wir sind ganz, ganz cool positioniert, also jede für sich, was wir da so machen. Und das ist, beides sind Unternehmen, die echt einen Purpose haben. Also wir stehen für was. Und wir glauben, dass wir da auch die Kundenbedürfnisse 100% spiegeln. Also ich glaube, da sind wir voll im Zeitgeist. Aber das ist natürlich alles nicht einfach. Ja? Also wie bei jedem Unternehmer geht up and down.
Die höre ich mir, die will ich natürlich auch gleich hören, wie es dazu kam, weil ich glaube, ich habe mal irgendwann, kannst du uns mal irgendwas über die Bavaria Garnele im Rolling Pin drin stand? Hat Rolling Pin mal bei euch berichtet? Ja. Weil das ist so, ich kannte euch nicht, aber ich kannte diese Garnele.
Ja.
Die sagt mir was.
Genau.
Wie kamt ihr drauf, du mit deinem Geschäftspartner ins Krustentiergeschäft habt ihr Forrest Gump geguckt und hat gesagt, Baba Shrimp Company, das wird's? Ich werde Shrimp-Kutter-Kapitän?
Nee, aber ich hatte natürlich im Hinterkopf, ach cool, ich kannte noch diese Szene von Forrest Gump, wo der über diese verschiedenen Varianten, wie man Garnelen zubereiten kann, so sinniert.
Wundervolles.
Also das ist eine super Szene und die habe ich selbst irgendwie noch präsent, aber das war, wir kamen nicht über die Szene zum Unternehmen. Auch das, da musste ich leider enttäuschen.
Schade.
Wir kamen eigentlich über, weil mein damaliger Mitgründer, der dann nach 2 Jahren aber auch das Unternehmen verlassen hat, der hat so Fischteiche in nördlich von München irgendwie gepachtet und war generell Fischer und Lebensmitteltechnologe auch von seiner Ausbildung.
Wie alt wart ihr da?
Ich war da 29.
Weil es ist ja kein Studentending, dass man sich mal schnell ein paar Fischteiche mietet.
Nee.
Da war der schon mit.
Er hat das so als Hobby betrieben, einfach in einem Fischteich. Also ist einfach Fischer von seinem Hobby her gewesen. Und wir haben dann so eine eigentlich sehr anregenden Austausch begonnen, weil er so Krebse züchten wollte. Und da kam ich dann auf Aquakultur und wir auf Aquakultur haben wir diskutiert, wie groß ist denn der Markt für Krebse und kann man nicht Krebse züchten? Und das ist eigentlich total spannend, so eine Krebszucht. Und da kann man das vielleicht irgendwie auch in so einem geschlossenen System machen. Und dann kam ich auf einen Artikel in der New York Times über so einen Professor, der das nicht mit Krebsen eben macht und gemacht hat, sondern mit Garnelen. Und dann haben wir über die Garnelenindustrie uns informiert. Mhm. Und da waren wir wirklich baff, weil das ist eine riesengroße Industrie, die Garnelenindustrie. Ist ein Markt, der sehr stark wachsend auch ist. Und diese Garnelen, die wir konsumieren, eigentlich auf der ganzen Welt, die werden hauptsächlich in Südostasien gezüchtet und in Südamerika. Und die Zuchtbedingungen, wie die da so gezüchtet werden, hatten wir so ein bisschen das Gefühl, sind eigentlich nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen würden und wie sich so ein bisschen die Welt auch weiterentwickelt hat. Wenn es um Supply Chain geht, wenn es um Antibiotika geht, wenn es um Sozialstandards von den Menschen dort vor Ort geht, wenn es um die Fragen geht, was ist eigentlich für ein Futter drin, die keiner beantworten kann. Und da haben wir uns gedacht, hey Mensch, das ist die am schnellsten wachsendste Industrie innerhalb der Lebensmittelindustrie, die Aquakultur, mit wahnsinnigen Wachstumsraten jedes Jahr. Wir haben einen riesen Gap in den nächsten Jahrzehnten, was tierische Proteine angeht. Also wir müssen deutlich mehr tierische Proteine erzeugen auf nachhaltige Weise, weil wir eine wachsende Weltbevölkerung haben. Irgendwann sind wir 9 Milliarden oder was. Irgendwann hieß es ja mal 10 Milliarden, jetzt sind wir irgendwie 9 Milliarden in 2050. Und wir haben Climate Change, das heißt, durch alle Industrien müssen dekarbonisiert werden und auch die Seafood-Industrie muss das irgendwie schaffen. Und das heißt, wir müssen irgendwie schaffen, diese Proteine nachhaltiger, produktiver zu erzeugen und das vielleicht auch ein bisschen transparenter für den Konsumenten. Also ein Riesenfass, was man dann aufmacht und dann sieht man plötzlich, hey, da ist so eine Riesenindustrie, die ist extrem rückständig, gar nicht negativ jetzt gemeint, aber die Schrimpindustrie, die ist genauso, wie sie vor 50 Jahren war. Also das ist wirklich, da gab es null Technologie, keine Innovationskraft, gar nichts. Also die Garnele, die du 1960 irgendwie schon gezüchtet hast oder 70, die wird heute noch genauso gezüchtet.
Aber wie züchtet man Garnelen? Ist das offenes Gewässer oder ist das eine Aquakultur?
Nee, das ist Aquakultur. Also der Anteil von Garnelen, die wir aus Aquakulturen gewinnen, ist schon deutlich mehr als die Garnelen, die wir aus Wildfang haben.
Prozentual.
Ja, prozentual. Also da sind wir jetzt so bei 60-40 ungefähr und wahrscheinlich eher schon 70-30. Und die Garnelen, die wir wild fangen, die sind ja auch dramatisch überfischt. Nicht alle, aber viele. Das heißt, wir können auch nicht viel mehr von diesen Tieren, aber auch also Fischen oder auch großen Tieren aus den Weltmeeren rausholen, was ganz schädlich ist, natürlich für die Biotope da, für das ganze Ökosystem im Meer, was ja dann auch wieder Einfluss hat auf verschiedenste Themen. Selbst aufs Klima hat es dann wieder Einfluss. Und das sind alles Wissenschaftler, haben das ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr gut herausgearbeitet. Also deshalb gibt es Fangquoten, die müssen eingehalten werden. Die werden natürlich nicht eingehalten weltweit. Also da muss noch ganz, ganz viel passieren. Und da ist schon ganz viel Positives passiert. Aber wenn du so die Schrimpindustrie siehst, dann siehst du, Garnele ist wahnsinnig beliebt. Also in jeder Küche der Welt findest du Garnelen. Asiatische Küche, deutsche, französische, als Vorspeise, als Hauptspeise, auf dem Salat, im Süppchen, Surf und Turf. Egal wo, es ist in Europa und auch in den USA, es ist eigentlich das wichtigste Seafood der Welt. Und eigentlich auf dem Rücken von Ecuador, Vietnam, Bangladesch, Indien, China. Die waren die verlängerte Werkbank für unseren Garnelenkonsum und das sind sie bis heute. Und die Garnelen sind eigentlich eine Commodity, da geht es überhaupt nicht um Qualität, wird völlig anspruchslos gezüchtet, einfach in den offenen Teich rein.
Was heißt das Commodity?
Also Commodity ist eigentlich ein reines Handelsprodukt, was sich nicht definiert über irgendwelche Attribute außer dem Preis.
Ach was.
Ja.
Das ist ja, also das ist wirklich, du hast vollkommen recht, jeder liebt Garnelen. Ich finde es immer ein bisschen verrückt, weil die Garnele ist ja so von den Tierarten, die wir so gerne verzehren, so nah an Insekten dran, finde ich. Rein optisch oder auch
richtig.
Von der Größenordnung und wie sie sich so in der Natur geben. Und trotzdem haben wir vor der Garnele kaum Hemmung, während man ja wiederum vor anderen, ich sag mal, vor Insekten wie Heuschrecken, Maden etc., die ja auch riesige Proteinlieferanten sind, eher Hemmung hat. Und Garnelen sind vom Gesundheitsfaktor, die sind gesund, oder?
Super. Also das ist ein echtes Superfood. Du hast pro 100 Gramm 20 Gramm Protein, du hast kein Fett, du hast ein fantastisches Produkt. Also das ist genauso musst du dich ernähren.
Wenn natürlich die Dinger nicht vollgepumpt sind mit diversen Medikamenten, das heißt, dass wenn da noch keine Aspirin, ich meine, ist natürlich auch praktisch, mal Kopfschmerzen, man isst eine Garnele und zack, hat man keine Kopfschmerzen mehr. So funktioniert es aber halt nicht, wenn es voller Antibiotika ist. Nein, aber das ist wieder das Thema Aquakultur, da hatten wir es ganz kurz.
Und so ist es ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass in jeder Garnele Antibiotika drin ist. Also das wäre ja auch falsch zu sagen. Trotzdem, wenn du jetzt in den deutschen Supermarkt gehst und du kaufst irgendwelche Garnelen, dann steht da hinten drauf, teilweise aus Ecuador oder Vietnam. Also mehr Infos kriegst du es nicht. Du hast keine Ahnung, wer das gezüchtet hat. Überhaupt keine Ahnung. Das geht durch 8 Hände durch. Das heißt, es gibt einen, der hat die Genetik in der Hand für diese Tiere. Diese Genetik gibt er an einen, der eine Babygarnelenzucht betreibt. Die nennt sich Hatchery. Dann hast du also so eine Babyvorzucht, dass die so nach dem Larvenstadium so auf einen halben Zentimeter ungefähr groß sind. Das ist der erste, der das dann, also der zweite, der es in der Hand hat. Dann gibt es den klassischen Shrimp-Züchter, der macht den sogenannten Grow-Out. Der züchtet dann die Garnele auf Marktgröße. Das dauert dann eben ein paar Monate. Der gibt dann sein Futter rein und das ist in offenen Teichen und da fliegt ein Vogel drüber, der macht da vielleicht rein. Oder du hast ein bisschen Wasser aus dem nächsten Fluss, wo dann gerade der Tanker vorbeifährt mit irgendwelchen Schwermetallen. So ist es ja dann. Also da gibt es keine sogenannte Food Security. Also du kannst das überhaupt nicht absichern, was du da züchtest. Und irgendwann wird abgefischt, dann schaust du mal, was drin ist und so. Und dann werden die rausgenommen. Oft sterben die dann auch an der Luft einfach. Also eine artgerechte Tötung von Garnelen findet sicherlich nicht statt. Dann wird es weiter in die Hand von einem weiteren Verarbeiter gegeben, der dann in sehr, sehr großen Verarbeitungsfabriken diese gesamte Ware und die ganzen Garnelen, die quasi in der jeweiligen Region gezüchtet werden, zusammensammelt. Da arbeiten dann 500, 600, 700 oft Frauen, junge Menschen, die im Grunde händisch diese Garnele poolen und diese Garnele dann in Blöcken tieffrieren und dann weiterreichen. Oft ist es dann so, dass die dann double oder triple frozen sind. Das sind sie also zweimal gefroren. Also sie werden dann wieder aufgetaut bei dem nächsten, der dann wieder eine weitere Veredelungsstufe dann für was diese Garnele.
Stufe?
Das wäre dann zum Beispiel den Bauch aufschneiden und so einen Butterfly-Cut machen.
Den oder Darm rauszuholen.
Darm rausnehmen beispielsweise oder eine Panade drum machen. Es gibt ja verschiedenste Varianten von Garnelen. Und das auch findet dann oft auch in anderen Regionen statt. Das findet sogar auch in Europa statt. Also selbst also fast der Großteil der Garnelen, die in Ecuador gezüchtet werden, werden als ganze Garnele mit Seekontainern nach Europa importiert und werden dann in, entweder in so Cooking Factories, das dann oft in Frankreich oder auch in Niederlanden oder auch in Verarbeitungsbetrieben in Litauen, in Holland, dann eben aufgetaut und dann weiterverarbeitet und dann kommt halt die Handelsmarke drauf von dem Händler und dann gehen die in den Supermarkt.
Ich kenne es nur von den Nordseekrabben, dass die nach Marokko geschifft werden, um dann dort gepult zu werden. Und dann kommen wir zurück und werden uns aufs Brötchen gelegt, so ungefähr. Das sind diese Transportwege, von denen man immer spricht. Wobei, ich hatte hier auch Follow Food schon zu Gast, die ja mit der Herkunft sehr transparent umgehen und auch sagen, dass der Transport nicht unbedingt das Problem ist hinter den Kohlenstoffausstößen, sondern eher die Art und Weise, wie Lebensmittel hergestellt werden und dass man dafür eben Waldblatt macht etc. oder
Mangrovenwälder. Also der Anteil, das ist, da gibt es jetzt auch, da gab es letztens auch wieder irgendeine Veröffentlichung zu, der Anteil der Logistik zum CO2-Footprint ist erstaunlich gering, also sehr gering sogar, weil durch diese sehr großen Seekontainer und das Verschiffen, wo ja auch die Industrie daran arbeitet, das Ganze noch nachhaltiger zu gestalten, dann pro Produkt runtergerechnet der Footprint einfach nicht mehr so hoch ist. Und dann gibt es andere Treiber, die da viel schlimmer sind, beispielsweise die letzte Meile. Also wenn jetzt dann der LKW von Rotterdam vom Hafen nach Frankfurt fährt, um da irgendwie da das Großlager zu beliefern, dann ist der CO2-Footprint auf dem Weg größer als die 5000 Kilometer mit dem Seekontainer.
Ja, Lola hat sich hier ein bisschen bei dir breit gemacht da unten. Soll ich sie mal ein bisschen vertreiben?
Nee, das ist doch gemütlich hier, kein Problem.
Sie findet deine Schuhe sehr gemütlich. Mhm. Jetzt habt ihr aber...
Ich auch.
Das ist auch mal ganz meine Devise. Jetzt habt ihr euch aber gedacht, pass auf, wieso soll man das da drüben machen? Wir machen das einfach bei uns, in Bayern. Also in schönster Umgebung, auch für die Garnele. Und es hat angefangen mit einer Garnele, oder? Was war euer erstes Produkt?
Das ist auch heute noch eine Garnele. Also wir haben eine Zucht dann gebaut, nordöstlich von München, die eine geschlossene Aquakulturanlage ist, nennt sich auf Englisch RAS Farm, also eine Recirculating Aquaculture System.
Kannst du ganz kurz das Wort Aquakultur erklären, weil ich glaube, das wird sehr inflationär benutzt, aber ich kann mir, das erste Bild ist, oh Gott, da sind ganz viele Pötte außerhalb vom Meer und da schmeißt man jetzt Futter, Medikamente, Tiere rein und lässt es vermehren, dann fischt man raus und dann wird es gegessen.
Ja, ist auch so und es gibt halt...
Großartig.
Nee, hast du vollkommen, hast du gut definiert, da brauche ich gar nichts ergänzen zu. Das ist die eine Seite der Aquakultur. Ja. So, und dann gibt es aber auch Innovatoren, wie jetzt uns bei Ocean Loop, die auch versuchen, Aquakultur ein bisschen anders zu verstehen. Und wenn wir jetzt diese klassische Aquakultur sehen, dann ist die ja per se auch nicht schlecht, also gar nicht, weil die Aquakultur hat dazu geführt, dass wir breite Menschenmassen auch mit hochwertigen Proteinen ja auch satt bekommen haben in den letzten Jahrzehnten. Also die ist ganz, ganz wesentlich, um tierische Proteine und den Proteinhaushalt für die Menschen auch täglich im Grunde darzustellen. Also deshalb darf man eigentlich die Aquakultur klassisch gar nicht so per se verteufeln, aber die hat halt auch ihre Schattenseiten und die Ansprüche auch westlicher Konsumenten sind halt einfach andere. Die wollen einfach wissen, wo es herkommt und die haben auch keine Lust auf Antibiotika und die haben auch ein gewisses Anspruch an Qualität. Und wenn man jetzt diese klassische Aquakultur sieht, dann glauben wir eben, man kann die auch anders verstehen, indem man eine Aquakultur an Land betreibt in geschlossenen Farmen, die in einem im Grunde wie ein Fünf-Sterne-Hotel gebaut sind für diese Tiere, wo sie super Futter kriegen, keine Antibiotika, genug Platz zum Wachsen und wo wir alles dafür tun, jeden Tag, dass es diesen Tieren gut geht. Wir Menschen leben ja auch nicht mehr in der Höhle, sondern wir leben ja auch in Wohnungen und da fühlen wir uns auch wohl. Wir haben auch eine Dusche und das tut uns auch gut, so zu leben. Und genau das Gleiche probieren wir für Garnelen eben zu machen, ihnen eine Atmosphäre zu geben, wo sie sich wohlfühlen.
Schön abends mit Netflix und so.
Richtig.
Und Podcast.
Richtig.
Klassische Musik.
Popcorn. Richtig.
Das heißt, man geht jetzt in eure große Halle.
Große Halle.
Geht man rein?
Ja.
Was sieht man da?
So, du kommst in so eine, das ist eine Gewerbehalle, die wir da gebaut haben, die echt eine Spezialhalle ist, weil es da drin sehr warm ist. Also die Garnele kommt ursprünglich aus Südamerika und ist da beheimatet, wo sich das Meerwasser mit dem Wasser der Flüsse so ein bisschen mischt. Da entsteht Brackwasser und da sind so Mangrovengebiete. Mangroven sind so Pflanzen, die sehr große Wurzeln haben, die auch quasi stehend im Wasser wachsen. Mhm. Und auch im Brackwasser, also im leicht salinen Wasser. Und diese Atmosphäre und dieses Umfeld haben wir quasi repliziert, künstlich in unserer Farm. Wir haben ja eine in München und eine Farm in Kiel, die wir betreiben. Und
Wieso eine in Kiel und eine in München? Ist das einfach, damit man nord- und südmäßig aufgestellt ist?
Nee, nicht unbedingt, weil also wir sind ja einer der Ersten, die das gemacht haben. Also die Farm, die wir jetzt in München aufgemacht haben, war 2016 eigentlich die größte Europas und so einer der ersten sehr modernen auf der Welt. Mhm. Und es ist, wie es sehr oft so ist, mit innovativen neuen Ideen sind uns viele gefolgt, gar nicht mit nur Garnelen, sondern auch mit Lachsen oder mit Kingfish oder mit Saiblingen. Also verschiedene Fische eignen sich, die landbasiert zu züchten, weil die Seafood-Industrie eben erkannt hat, dass wir einerseits aus den Meeren eigentlich nicht mehr viel rauskriegen. Wir sehen, dass die Weltbevölkerung sehr stark wächst.
Ja.
Wir sehen, dass durch Climate Change die offenen Aquakulturen erhebliche Probleme haben mit Krankheiten, mit Epidemien natürlich, mit einfach die Menge an Garnelen, die sie eigentlich immer gezüchtet haben, rauszukriegen. Also haben wir es ganz aktuell in Vietnam, die erhebliche Probleme haben, weil die Temperatur dort über Monate so heiß war, dass einfach die Tiere gestorben sind. Das Gleiche haben wir jetzt in...
Also in diesen natürlichen Becken.
In den offenen Teichanlagen. Das Gleiche ist jetzt in Indien gerade. Ich bin jetzt Ende Juni in der Woche in Indien, besuche da verschiedene Shrimp-Farmen auch. Und die haben eine Hitzewelle in Indien gerade, also auf der Ostseite von Indien, sind da in Chennai und nördlich von Chennai in der Region, war jetzt gerade in den Nachrichten, da gibt es offene Aquakulturen und plötzlich sind alle Fische, die da waren, oben geschwommen, die waren alle tot, also tausende Tonnen von toten Fischen, weil die Flüsse so sich aufgeheizt haben durch 40 Grad über Wochen Lufttemperatur, dass einfach der Fluss das nicht mehr mitgemacht hat und die Tiere den Sauerstoff nicht mehr gekriegt haben und gestorben sind. Und diese Sachen sind neu, das gibt es noch nicht so lange. Und das wird mehr werden, diese ganzen Klimaphänomene, wir sehen das ja auch in Deutschland, da kommt plötzlich der Starkregen viel heftiger, es bleibt vielleicht länger kalt, du hast plötzlich einen Schnee über zwei Tage, der geht einen Meter hoch. Also die Welt ändert sich dramatisch, ich merke das selber wirklich auch an meinem Leben, ich achte sehr aufs Klima und ich merke, da ändert sich was. Und das ist weltweit der Fall und das betrifft auch die Schrimpindustrie natürlich heftig. Und diese Gedanken, diese Herausforderungen, die die Menschheit hat, die treiben dann innovative Unternehmen wie uns dazu zu überlegen, kann man nicht Fische oder Krustentiere nicht aus dem Meer mehr rausholen, sondern komplett geschlossen da züchten, wo sie konsumiert werden, das Ganze kontrollieren und ein Produkt eben erschaffen, was nachhaltiger ist, das am Ende produktiver gezüchtet werden kann und nicht so weite Transportwege hat. Und das ist eigentlich die Idee von dem Unternehmen, was wir gestartet haben. Und da waren wir sehr, sehr früh dran, das zu machen.
Wann war das?
2016 sind wir auf den Markt gekommen. Mhm. 2016. Und inzwischen gibt es so 200-300 Unternehmen auf der Welt, die verschiedene Spezies züchten. Auch sehr große, also die ganze Seafood-Industrie ist da auch jetzt immer stärker involviert, weil die natürlich sehen, dass du beispielsweise die Lachsindustrie aus den Fjorden, wo ja eigentlich diese Cage-Farms sind, das sind ja diese Käfige, da kriegst du ja auch keine Lizenzen mehr für. Also die norwegische Regierung vergibt keine Lizenzen mehr, um weitere von diesen Käfigfarmen in diese schönen Fjorde zu hängen.
Warum? Weil die Wasserqualität dadurch leidet?
Extrem. Also die ganzen Böden dort leiden extrem und die generell die Wasserqualitäten leiden. Das sehen wir auch, weil die so intensiv dort züchten. Ist ja eine extrem profitable Industrie. Also das ist profitabler selbst als die Ölindustrie in Norwegen. Also die Lachszüchter in Norwegen sind extrem profitabel. Und die haben im Grunde die kompletten Fjorde vollgehauen mit so Cage-Farms. Und die haben aber die Babylachse immer schon an Land gezüchtet. In sogenannten Nurseries. Und dann waren die bei so 300 Gramm, die Babylachse, die essen Smolts. Und dann werden die quasi in die Cage-Farms ins offene Meer rübergesetzt.
Das stelle ich mir so ein bisschen vor wie damals aus dem Yps-Heft. Da habe ich dann so ein bisschen so ein Päckchen, das mache ich auch, ja, packe genau. Das in so eine Schüssel voll Wasser.
Ja.
Nach 2 Wochen intensiver Pflege, nämlich nichts tun, sondern in der Sonne stehen lassen, dann schwimmen da so kleine Dinger rum und dann packe ich die ins Meer. Mhm. Ist, habe ich damit quasi ins Schwarze getroffen? Es wird abgenickt.
Das ist bei den Jungs halt ein bisschen größer alles als bei dir.
Ja.
Naja, jedenfalls, die merken auch, oh, wir haben hier ein Problem. Wir wissen, dass wir so viel Tonnen Lachs im Jahr produzieren als Industrie.
Ja.
Wir wissen, der Bedarf in den nächsten Jahrzehnten geht so rauf die Kurve. Da gibt es ein Delta, das kriegen wir nicht mehr raus, weil alles vollgebaut in Norwegen, da haben die sich mal groß umgeschaut, so in den 90s. Wo können wir denn eigentlich Lachs so züchten? Wo hast du klimatische Bedingungen, die denen ähneln wie bei uns in Norwegen? Dann ist ihnen aufgefallen, ja, an der Küste Chiles, da ist ja genau die gleiche Temperatur, das ist ja alles ganz ähnlich wie bei uns. Mhm. Wunderbar, dann ist in Chile eine große Lachsindustrie entstanden. In Chile gibt es also auch ganz viele Lachszuchten. So, und sonst gibt es eigentlich wenige Teile auf der Welt, Bereiche auf der Welt, wo man noch Lachse züchten kann. Und jetzt merken die, alles ist vollgestellt, plus die Regierung in Norwegen hat jetzt eine Gewinnsteuer von 25% auf die Gewinne der Lachszüchter, weil ja die Lachszüchter auch die Natur nutzen und die Natur ist im Eigentum des Staates und der Bürger. Und wenn jemand die Natur nutzt und ihr vermeintlich auch schadet, dann sollte er seinen Beitrag dazu leisten.
Oh, das müssten aber andere Länder auch mal machen, oder?
Ja, da gab es eine große Diskussion, ist jetzt schon seit 1,5 Jahren diese Diskussion in der Lachsindustrie. Und die Regierung ist da eigentlich knallhart und entsprechend müssen die jetzt von ihren Gewinnen einen Teil abführen, weil sie ja auch der Natur im Grunde etwas, ich will jetzt nicht sagen schaden, aber sie die Natur sehr intensiv nutzen. Und der Trend ist jetzt eben, dass man diese Babylachse, die sie ja schon immer landbasiert gezüchtet haben, komplett landbasiert züchtet. Also die zur Marktgröße züchtet. Und da gibt es zahlreiche Unternehmen, die das jetzt schon sehr erfolgreich betreiben.
Brauchen Lachse nicht diese, Lachse sind ja Salmonide, das heißt, sie sind sowohl in Süßwasser als auch in Salzwasser zu Hause. Sie reisen ja, sie sind unterwegs. Es gibt Salmonide und noch eine Art und die einen gehen erst ins Salzwasser, dann ins Süßwasser. Quasi kommend aus dem Süßwasser ins Salzwasser und einmal andersrum wie Aale. Die kommen ja aus der Saragossa-See und gehen dann in die Flüsse rein. Mhm. Wie kann man das dann imitieren oder ist es denen egal, was sie am Ende haben?
Überhaupt nicht, ist hochkomplex. Was wir da machen, ist hochkomplex. Das ist überhaupt nicht einfach. Du hast ja
Biologie. Züchtest du auch Lachse?
Nee, züchten keine Lachse, aber wir haben einen Fisch, den wir auch gerade so züchten bei uns, der hochspannend ist. Aber unser Ursprungsidee, unser Kerngeschäft ist die Zucht von eben Garnelen. Und weil auch die Garnelenindustrie einfach so groß ist und wir wissen, dass einfach Qualitäten so schlecht sind, dass Europa und USA eigentlich ein großer Markt besteht für transparente, hochwertige und nachhaltig gezüchtete Garnelen. Und da ist unser eigentlich Geschäft. Und das, da haben wir eben in München eine Zucht und in Kiel eine Zucht. Und der Standort in Kiel ist fantastisch. Das ist eine Zucht, die in Norddeutschland zur ähnlichen Zeit wie unsere eigentlich gestartet ist, auch so 2015. Und die Ostseewasser in die Garnelenzucht pumpen, super nachhaltig, und eine Abwärme nutzen dürfen vom Klärwerk von Kiel. Das ist in Strande, ganz am Norden, an der Nordspitze im Grunde von Deutschland, Schleswig-Holstein.
Also kurz vor Dänemark.
Kurz vor Dänemark. Und da ist unser Standort. Und da ist eben unsere zweite Zucht. Und das waren Kollegen von uns jahrelang. Wir haben mit denen sehr eng kooperiert über Jahre. Und dann haben wir entschieden, letztes Jahr, dass wir uns zusammenschließen. Und daraus entstand dann eben die Ocean Loop Gruppe. Das ist quasi unser Unternehmen, wo die Münchner Zucht drin ist, wo die Kieler Farm ist und noch eine Aquakultur-Technikfirma, wo wir unsere Technik weiterentwickeln. Und so haben wir uns eben entsprechend weiterentwickelt und sind im Grunde ein Unternehmen, was sich sehr stark damit beschäftigt, wie man eben diese Technologie so weiterentwickelt, dass wir derartige Farmen auch nochmal im größeren Maßstab bauen können. Und das ist wirkliche Pionierarbeit, um am Ende mit größeren Volumina Stückkosten zu erreichen, die den Kosten ähneln, wie auch die Garnelen in Asien gezüchtet werden. Sprich, wir im Supermarkt dann plötzlich eine Garnele aus Europa vorfinden, die gleiche Preispunkte hat wie Garnelen aus Südostasien oder Südamerika.
Wo liegt ihr gerade preislich? Wahrscheinlich auf dem
Kilo. Also wenn du jetzt mal so schaust, was gibt es so in der Fischtheke, in der klassischen für Produkte? Und da geht es so bis zu, von einfachen Sachen, sagen wir mal Matthias, bis zu Hummer.
Ja.
Und wir sind da im oberen Drittel sicherlich vom Preis. Weil es ist sehr schwer zu vergleichen, weil mit was für einer Garnele vergleiche ich mich? Mit der, die im Harddiscount liegt oder mit der Garnele, die im Feinkost hier im KDW in der Theke liegt?
Metro. Es gibt auch andere Marken, aber ich gehe jetzt Metro. Ja. Ein Kilo kostet mich 21 bis 25 Euro, würde ich sagen, von Garnelen, oder?
So ein Sack. Ja, da sind wir dann, also bei einer 1 und sie ist dann schon eher eine günstige Garnele im Großhandel.
Ja.
Da sind wir dann doppelt so teuer.
Doppelt so teuer. Mhm. Und welche?
Und es kommt dann auch drauf an, ob sie komplett gepoolt ist oder ob sie ganz ist.
Das kann ich jetzt gar nicht
so beantworten. Also auf gut Deutsch, unsere Garnele ist sehr teuer. Punkt.
Ja.
So, und das Ziel muss sein, für uns durch die Entwicklung unserer Technik zu wachsen, weil ich habe noch nie eine Lebensmittelproduktion gesehen, die sehr klein ist, weil das schlichtweg keinen Sinn macht. Also durch die Reduzierung von Stückkosten kannst du eben ein wettbewerbsfähiges Produkt anbieten, dass wir durch Wachstum genau dahin kommen. Und das passiert nicht nur jetzt mit unserem Unternehmen, das machen auch Lachszüchter, Kingfischzüchter, Troutzüchter. Und entsprechend ist genauso auch unsere Strategie. Also der nächste Schritt ist, dass wir Kiel erweitern. Das wollen wir jetzt sehr kurzfristig dieses Jahr beginnen. Die Farm da nochmal ungefähr verdreifachen. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir in Spanien, da haben wir auch schon eine Tochterfirma und haben wir einen Standort, auch in Küstennähe sehr nachhaltig, wo wir fast 3/4 unseres Energiebedarfs nur aus Wind und Strom generieren, Meerwasser nutzen, also super nachhaltig diese Zucht betreiben, haben wir einen fantastischen Standort gefunden und sind da gerade in der Genehmigungsplanung im Grunde noch eine weitere Zucht zu bauen.
Das heißt, mit mehr würde der Preis, den ihr aufruft, auch sinken?
Der würde dann so weit sinken, dass wir genauso teuer sind wie Garnelen, wenn du sie im Supermarkt kaufst in Deutschland.
Das gibt's ja gar nicht. Weil, ohne Scheiß, das Problem ist ja gar nicht jetzt, klar, nicht jeder kann sich das leisten, aber wenn man sagt, komm, ich verzichte ein bisschen, macht man auch nicht gerne und leistet sich dafür mal was, aber ganz im Ernst, ich glaube, das Problem ist, dass viele Menschen Angst haben mittlerweile, um irgendwas aus dem Meer zu konsumieren oder aus Aquakulturen. Ich war letztens, kann ich ja sagen, habe ja eh keine Kooperation mit denen, bei Frische Paradies und ich habe Lachs gebraucht und ich habe dann mit dem Verkäufer gesprochen, meinte, ey, der sieht doch schön aus da drüben, den nehme ich. Meinte, ganz unter uns, den nimmst du nicht. Also der ist wirklich der letzte Dreck, das ist vollgepumpt mit sonst was, nimm hier lieber den oder geh ins TK. Bei Frische Paradies, weißt du, wie ich meine? Und das ist schon der Händler, der weiß Bescheid. Andere haben Dokus gesehen, Seaspiracy, wirst du auch gesehen haben, logischerweise. Klar. Oder Endgame, ich glaube von Schwarzenegger war die Doku so ein bisschen über vegane Ernährung. Ja. Die Leute haben kein Vertrauen mehr in Fleischprodukte und in Fischprodukte und vor allem nicht in nachhaltige Fischerei. Von daher glaube ich, ist das so ein bisschen wie ein Streichholz, der gereicht wird, an dem man sich festhalten kann, um dann doch wieder gesund und nachhaltig Meeresfrüchte zu konsumieren.
Genau, da setzen wir ja mit
Honest Catch an. Möchtest du eine Fritz haben? Ich habe die ist jetzt gekühlt.
Ja, wunderbar, ja, sehr gerne. Ich hol sie. Ja. Ja, also aber genau was du sagst, ist vollkommen richtig. Und genau da setzen wir mit Honest Catch an, weil was wir feststellen, das Produkt Seafood oder die Kategorie Seafood ist ja extrem erklärungsbedürftig. Es ist hochkomplex, du hast ganz viele verschiedene Fische, verschiedene Krustentiere, die kommen aus allen Herren Ländern der Welt. Und du hast meistens dann, wenn du so einen Fisch vor dir hast, eigentlich erstmal die Frage, hey Mensch, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie ich den zubereiten soll. Wie mache ich das? Und bevor man dann sich die Mühe macht, sich zu überlegen, wie ich das mache, sagt man lieber, nee, dann kaufe ich lieber das, was ich schon immer gekauft habe. Und da setzt Honest Catch an und wir versuchen eben nicht nur, vielen Dank, super.
Sehr gerne.
Das sieht toll aus. Wir versuchen eben bei Honest Catch ein Produktangebot zu kuratieren auf unserer Homepage, wo wir 100% wissen, wo das Produkt herkommt. Die Fischer kennen wir, das sind teilweise Freunde von mir. Da sind wir oft im Jahr.
Die Fischer sind Freunde von dir?
Ja.
Wie viele Fischer habt ihr denn?
Wie viele Fischer?
Ja, ich meine.
Nee, nicht die Fischer, sondern die Fischer,
wo ja, wir die. Wie viele Fischer habt ihr denn, die für euch
arbeiten? Wir haben 2, 3 schon wichtige, große Lieferanten, mit denen wir sehr eng sind und die ich sehr gut kenne und mit denen ich sehr oft auch telefoniere oder die auch schon privat besucht habe.
Das ist überschaubar. Ich dachte jetzt, es wären irgendwie 100 Fischer und.
Nein.
Man geht dann doch irgendwie so in die Sauna.
Nee, wir sind A, sind wir eine kleine Firma, deshalb gibt es nicht 100 Fischer und B, versuchen wir das auch schlank zu halten. Wir sind eben kompromisslos, wenn es um Qualität geht und wir wollen einfach wissen, wo das herkommt. Und genau das, was ich privat haben will, möchte ich doch auch selbst meinen Kunden anbieten. Mhm. Und diese Transparenz ist, glaube ich, ganz wichtig und ist ja genau das, was du ansprichst. Die Leute wollen wissen, woher, und die brauchen jemanden wie uns, der ihnen A sagt, ich war da, ich habe es kontrolliert, das ist eine grüne Ampel, kannst du lachen, die ist fantastisch qualitativ und da es wird kein Schindluder betrieben. Und dann, wenn du das kaufst, dann lass dich aber auch nicht alleine stehen, dann kannst du nämlich hier auf unsere Homepage gehen oder ich habe dir ein kleines Kärtchen mitgeschickt, da ist ein super Gericht dabei, dann schau es dir mal an oder geh mit dem QR-Code hier direkt drauf. Bereite das mal zu, unsere Gelinggarantie. Wir helfen dir, diesen super tollen Fisch zuzubereiten. Und dann wird nämlich aus dem, ich habe einfach nur Hunger, wird ein Event. Und dann wird eine Freude draus. Und dann wird im Grunde das aufgewertet, weil es ist ein Nahrungsmittel. Das ist nicht nur, um satt zu werden. Und das ist leider viel zu häufig der Fall, dass man einfach irgendwas isst, einfach nur, um satt zu werden. Sondern das ist was, was man mit Freude zubereitet, wo man kreativ sein kann und wo man ein Ergebnis hat, was man dann genießen darf. Und was dann eben viel mehr ist als einfach nur ein Sattmacher. Und genau das versuchen wir eben mit Honest Catch in dieser sehr komplexen Kategorie Seafood. Weil Seafood, gerade auch in Deutschland, wir sind ja der Weltmeister im Fleischkonsum und der geht dramatisch ja zurück.
Deutschland oder wer?
Also es gibt, glaube ich, Länder, die noch einen höheren Fleisch, selbst noch einen höheren haben. Aber wir kommen von über 60 Kilo pro Kapita pro Jahr und sind jetzt so auf an die 50 Kilo pro Kapita pro Jahr.
Kapita ist Kopf?
Pro Kopf pro Jahr, genau runter, eingebrochen, kann man fast sagen. Weil genau das, was du sagst, so Dokus kommen, weil die Leute über Ernährung sich Gedanken machen, weil wir wissen, dass vegane Ernährung einfach super gesund ist und man einfach generell mit dem Fleischkonsum zurückhaltend sein sollte, rotes Fleisch einfach nicht mehr so beliebt ist und man eher dann auf weißes Fleisch geht. So, und dann schauen die Leute sich um, was kann ich denn sonst noch so essen? Wenn ich jetzt nicht nur mich vegan ernähren will und ich nicht immer nur das Schweineschnitzel essen will, dann gibt's vielleicht noch Seafood. Und dann, okay, dann esse ich mal Seafood und es ist ja auch beliebt und es ist es gibt viele, die es essen, aber eben noch zu wenige im Vergleich zum Fleischkonsum. Also der Fischkonsum ist eher so 15 Kilogramm pro Kopf.
Ja.
Also 15 versus 50.
Wir sind halt keine Fischnation, ne?
So, und warum sind wir die nicht? Vielleicht einfach, weil wir zu wenig Küste. Ganz einfach. Wenn du Spanien siehst, die haben überall Küste.
Ich kenne ja gar nichts anderes.
Die haben 3-4-mal so hohen Fische.
So ist es.
Portugal und so weiter. Und ich glaube aber, auf der Suche nach hochwertigen Proteinen können wir als kleine Firma vielleicht unseren Beitrag zu leisten, dass wir einfach da ein bisschen helfen, aufzuklären und dann diese Berührungsängste, sage ich mal, mit Seafood vielleicht die Leute etwas liegen lassen und sich dann freuen, wenn sie ein Gericht machen von Honest Catch und sagen können, hey, klasse, ich habe hier irgendwie jetzt so eine Südseegarnele mal probiert oder ich habe einen hervorragenden Lachs hier mal probiert oder einen Wolfsbarsch von Honest Catch und ich weiß, wie ich den zubereite und das ist ja klasse und damit kann ich meinen Proteinbedarf decken. Und das ist eben nicht nur das Schweineschnitzel. Und da setzen wir eigentlich an. Das ist genau das, was wir bei Honest Catch sehr, sehr gut, glaube ich, können. weil wir ja auch aus der Spitzengastronomie kommen. Also die ersten Jahre haben wir sehr, sehr stark auch einfach unsere Produkte in Gott sei Dank, und da sind wir sehr stolz drauf, bis heute bei Top-Restaurants auch.
Beispielsweise?
Ach, ob das jetzt ein Alexander Herrmann ist, der seit von 2016 unser Kunde ist, oder der Anton Schmaus.
Immer noch Alexander Herrmann. Grüße gehen raus. Tobias, falls du das hörst.
Ja. Mach weiter. Klar, wir haben wöchentlich Kontakt mit den Jungs. Und das sind ganz viele verschiedene. Das sind gar nicht Sterne-Restaurants, sind auch irgendwelche Landgasthöfe. Das sind einfach Gastronomen, die sagen, ich kann mich jetzt bewusst entscheiden. Entweder ich nehme jetzt das preisgetriebene Scheißzeug oder ich nehme gute Ware für meine Kunden. Vielleicht hier und da ein bisschen teurer, weil Seafood ist ja generell auch ein bisschen teurer. Ja. Aber da kann ich hinterstehen. Und wir sind eben echt da unerbittlich, wenn es um Qualität geht. Und da haben wir, ich habe auch jahrelang das Tantris beliefert, den Hans Haas. Oder hier in Berlin beliefern wir das Grill Royal beispielsweise, die Jungs schon immer. Jetzt ein neues Restaurant, Fotografiska hier in Berlin, die gerade aufgemacht haben, beliefern wir. Und das macht total Spaß. Und das Feedback, was wir kriegen von den Köchen, ob das ein Alexander ist oder ob das ein Anton Schmaus ist oder wer auch immer, das ist für uns ja extrem wertvoll. Also wir haben da selber sehr viel gelernt. Was braucht man? Was ist für einen Top-Koch das richtige Produkt? Und das ist dann, es muss nicht immer das teuerste sein. Es kann auch fantastische regionale Produkte geben, Fischprodukte, ob das ein Matthias ist oder ob das ein Waller ist, zum Beispiel aus Deutschland, die köstlich sind und die...
Ein Waller ist ein Wels, ne?
Genau.
Ja. Warum ist das das gleiche Wort oder ist das männlich-weiblich?
Boah, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht
sagen. Aber ein Wels ist ja immer eher negativ behaftet. Man kennt es doch von damals, von Weihnachten, wenn man sehr christlich aufgezogen worden ist.
Richtig.
Das ist dann immer ein bisschen tranig, ein bisschen schlammig. Ich glaube, man muss diesen Fisch sehr gut wässern, kann das sein? Weil der einfach sehr in Bodennähe ist. Man müsste ihn kältern, heißt das kältern? Wenn man Fisch langsam...
Birching, genau, kältern.
Das war jetzt Englisch. Ja, Mann, so viele Sprachen hier durcheinander. Ja, und das wird wahrscheinlich nur dann lecker, wenn man sich Zeit lässt beim Kältern, also beim Wässern des Fisches.
Ja, richtig. Dann nimmt er seinen Off-Flavor, wieder Englisch, auch furchtbar, sein Störgeschmack, wie auch immer.
Wo kommt denn der Stör jetzt ins Spiel?
Nee, der Geschmack, das Geschmacksprofil, was einen stören würde.
Das war ein Spaß.
Jetzt hast du mich komplett aus, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen wollte.
Das war das Ziel, aber ist auch gut, weil wir können mal gucken, was ihr so alles habt, weil das ist nämlich jetzt die Frage. Du hast ja hier was mitgebracht.
Ich hab ein Goodiebag für dich mitgebracht.
Ich sehe hier zwei Goodiebags.
Ich dachte mir, wenn es hier so viel um Essen geht, dann muss ich was mitnehmen. Es wäre peinlich, wenn ich das nicht mache.
Ich komme mal kurz mit den Tüten hier rüber. Muss man sagen, du hast es geschafft, diese beiden Tüten voller exotischer Meeresfrüchte durch den Zoll durchzubekommen. Das ist natürlich großartig. Aber ich glaube, hier in Berlin hast du auch keinen harten Zoll und das ist auch da kein Problem. Okay, wir schauen mal kurz. Oh, wow, was ist das denn? Wir haben, ist es das? Nee.
Das ist unsere bayerische Garnele. Die habe ich dir hier mitgebracht. Hier.
Wow.
Und die ist...
Also man sieht eine wirklich sehr blaue Garnele. Die ist ja wirklich wunderschön blau. Das ist ja krass.
Ja. Und die hast du hier. Und da siehst du eben die beiden, wie ich es schon gesagt hatte, hast du die beiden Verarbeitungsformen. Hier ist sie einmal wunderbar frisch.
Ja.
Wenn du jetzt hier hinten drauf schaust, die ist abgefischt am...
23. Muss man sagen, was wir heute haben. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist der 26.5.?
Heute ist der 24.
Gestern, die ist
gestern.
Wow. Das ist ja wirklich fangfrisch.
Fangfrisch.
Und ich finde es auch nett, dass ihr quasi mit Farbstoffen versucht, die bayerische Flagge irgendwie so nachzumachen.
Richtig.
Alles blau-weiß. War ein Spaß, Leute. Das ist so. Jetzt haben wir hier, was ist das? Wolfsbarsch? Wow. Oh nein, eine Languste? Du tust gerade so, als ob du mir hier gerade Kekse auf den Tisch packst, aber das sind einfach alles hoch. Wow. Das sind ja...
Das ist super. Das ist ein Megaprodukt.
Bayerische Garnelensuppe?
Das haben wir neu gestartet. Übrigens, das machen wir mit einer super Manufaktur aus Norddeutschland.
Ja.
Die kennst du vielleicht, die East-Gruppe. Froster? Nee, nicht Froster. Froster ist übrigens ein cooles Unternehmen.
Ja?
Also super Unternehmen. Finde ich echt toll, was die machen. Die haben echt auch einen hohen Anspruch. Die sind in einer anderen Kategorie unterwegs mit ihren Produkten. Aber ihr Marketing und auch der Anspruch, den sie haben, das finde ich, alles, was ich da von außen sehe, finde ich schon beachtlich. Also,
ich habe gar keine Meinung zu. Ich kenne nur Frosta ist für alle da, oder?
Genau so ist
das. Ja. Halt aus der Kindheit. Ja. Aber ich glaube, da brauchen wir mal, hast du Kontakte zu Frosta?
Nicht direkt.
Dann finden wir sie raus.
Richtig. Dann rufen wir einfach an.
Schreiben eine Mail.
Schreiben eine Mail. Ganz wird nicht beantwortet.
Das ist es. Das Carpaccio.
Da ist das Carpaccio.
Weißt du, wie wir es gemacht haben? Wir haben die Garnelen unter Backpapier gepackt mit Olivenöl. Dann haben wir das quasi wie ein Schnitzel plattiert. Und dann Olivenöl, Meersalz, fertig ist, ein bisschen Zitronenzeste. Und das war das Weihnachtsmenü als Vorspeisesalat.
In der Villa Kennedy?
Oder ja, genau, richtig. Ja. Und das war ganz köstlich. Habe ich nie wieder gemacht tatsächlich. Das war so ein Ding, aber wenn man halt Garnelen hat.
Die haben wir aber, glaube ich, auch, aber das war wahrscheinlich, das hat sich überschnitten, weil die haben wir auch beliefert, die Villa Kennedy. Das war wahrscheinlich zu der Zeit, vielleicht als du
das da. Das kann sein. Ja. Ich war noch da, als ich das im Rolling Pin gelesen habe. Also ich war 2014 bis 2017 da.
Ja, und wir haben angefangen zu züchten 2016, 2017. Das kann sein.
Könnte sein. Und hier haben wir noch jede Menge Flyer. Mensch, da freue ich mich aber.
Freunde nur werden. Für dich Flyer.
Friends with Benefits, jetzt Honest Catch weiterempfehlen und 10 Euro Rabatt sicher. Das ist übrigens keine Werbung. Ich interessiere mich nur fürs Unternehmen und wir können ja mal, also das ist, ich muss das wieder hier reintun, weil sonst.
Ja, leg das da alles rein.
Sonst wird der Fischer wieder lebendig hier. Aber halt auf eine ungewollte Art und Weise.
Richtig.
Das, aber ich hab richtig Bock, es auszuprobieren, weil ich habe.
Nee, du kannst, ich meine, du bist ja ein Vollprofi. Du weißt ja genau, was du damit machst.
Am liebsten, und das ist der Punkt mit TK-Ware, am liebsten esse ich Meeresfrüchte relativ roh.
Ja, und das ist auch was, wo wir Erklärungsbedarf haben.
Ja, glaube ich.
TK ist nicht gleich schlecht.
Das ist der Punkt.
Und TK ist auch nachhaltiger, weil du kannst größere Volumina bündeln.
Ja.
Weil wer will denn einen frischen Fisch, der 4 Tage irgendwie schon am Verwesen ist und von irgendwo mit dem LKW transportiert wird und dann bei irgendwie viel zu warmen Temperaturen in irgendeiner Fischtheke vergammelt, den du dann mit dem Fahrrad noch viel zu heiß nach Hause transportierst und dann in deinem viel zu warmen Kühlschrank nochmal zwischenlagerst. Wer will diesen Fisch noch essen?
Mensch, das ist richtig schön. Ich muss sagen, ich weiß genau da draußen, man denkt immer, es ist hier viel mit Werbung und so, aber ich unterhalte mich aber sehr, sehr gerne mit Unternehmern, um hier eine schöne Mischung reinzubekommen. Wir haben Sterneköche und Köchin zu Gast, wir haben Leute aus der Creator-Bubble zu Gast, aber halt auch Leute, die sich bewusst mit Nahrungsmitteln auseinandersetzen. Das kann auch mal jetzt hier mittlerweile Partner Fritz Kohler sein, die vor einiger Zeit hier waren. Aber ich feiere das Unternehmen. Es war Follow Food. Jetzt heute Honest Catch. Und ich finde es einfach klasse, wenn Leute.
Auch Follow Food, super Unternehmen. Das toll, was die gemacht haben. Echte Pionierarbeit, coole Marke, verständlich, die Transparenz der Supply Chain darzustellen. Super. Die machen die total gut. Jetzt öffnen die sich noch ein bisschen mehr. Die sind ja jetzt nicht nur mehr Seafood-Unternehmen, sondern mit Follow Food haben sie ja ganz vieles und einfach mit einem gewissen Qualitätsanspruch. Ich finde es klasse.
Sagst du es jetzt nur so und dann sticht man sich trotzdem
die Reifen platt? Ich habe ehrlich gesagt mit denen, das ist grotesk, weil ich habe mit denen nie auch direkten Kontakt gehabt in all den Jahren. Aber gar nicht, weil ich das nicht wollen würde und bestimmt die auch nicht. Gab es irgendwie keine Überschneidung. Wäre mal spannend, sich mit denen auszutauschen in der Tat. Also wirklich. Aber ich sehe das natürlich von außen und ich finde es ganz toll. Also die Entwicklung von dem Unternehmen ist fantastisch. Ganz toll.
Ja, macht das doch mal, trefft euch doch mal.
Ja, mache ich auch.
Macht doch mal einen Podcast zusammen.
Richtig.
Was soll das denn?
Ja.
Julius, wenn du das hörst, hier ist jemand, der möchte ich kennenlernen. Julius
Date. Damals,
Julius war damals hier zu Gast und ist auch super, super spannend erzählt, wie die Lage ist, was man noch essen darf und so. Also falls ihr Bock habt auf die Folge, ja. Follow Food mit Julius Palm, auch sehr, sehr spannend. Und eure Produktpalette hat mittlerweile wie viele Produkte? Aber hier, ich glaube, das war jetzt ein Auszug dessen. Mhm. Weil zu viel wäre vermutlich, das hätte wahrscheinlich den Kofferrahmen gesprengt.
Nee, da hätte ich Ärger gekriegt, weil ich darf ja nur, was darf ich mitnehmen? Irgendwie 6 oder 8 Kilo.
Und eine Stange Zigaretten.
Richtig, so wie alle anderen auch.
Ja.
Ich hab die Stange mal zu Hause gelassen. Ich hatte nur Seafood für dich dabei.
Mhm.
Ihr lasst mich jetzt lügen, ich glaube, wir haben sicherlich so 200 Produkte auf unserer Homepage.
Und wo kommen die her? Die züchtet ihr jetzt nicht?
Nein, wir züchten nur unsere Garnelen und das ist mitunter das wichtigste Produkt bei uns im Angebot.
Geht ihr mit in die Betriebe rein und schaut, was gefällt euch und kauft das dann an. Und wie überwacht ihr das am Ende, dass das nach euren Vorstellungen so abläuft? Weil ihr müsst ja am Ende den Kunden, die bei euch kaufen, das Versprechen wahren, dass das so ist, wie ihr es selber machen würdet. Ja,
und das ist echt schwierig. Also ganz offen, du musst natürlich für diese Transparenz sorgen und wir können ja nicht realistischerweise überall gleichzeitig auf der Welt sein und ständig denen auf die Finger schauen. Ja. Das ist nicht so, das geht nicht. Aber wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Mhm. Und da haben wir einen Stresstest, das heißt, wir haben ein paar Kriterien, die wir durchgehen und für die wir dann eben nicht mehr stehen. Ob das dann Schleppnetzfischerei ist oder eine gewisse Intransparenz von diesem Lieferanten, sowas findet man ja raus. Man kann diese ganzen Daten auch abfragen. Wir wissen auch generell, welcher Fisch jetzt am Rande der Überfischung ist oder problematisch ist generell. Den gibt es dann bei uns nicht. Also da sind wir schon.
Was so. Wäre das gerade so? Hast du da eine aktuelle Lagebericht?
Das ist eine gute Frage. Ein Toothfish war es beispielsweise, ja.
Toothfish?
Toothfish, der
Zahnfisch?
Der blaue Tuna ist auch nicht ganz easy.
Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie der Zahnfisch aussieht. Heißt der hast du Toothfish
Patagonian gesagt? Toothfish. Der sieht ultra krass aus.
Ja, hat er auch so zwei Schneidezähne? Ist es der?
Nee, der sieht groß und grimmig aus und der wird echt extrem schwer. Ist ein richtiges Urzeitfisch.
Ja, sieht böse aus.
Ja, genau. Den gibt's und der schwimmt südliches Südamerika, Patagonien und auch Südpol Richtung Südafrika, also auch Fischereibetriebe ausgehend von La Réunion, die dann Richtung Südpol fahren. Da sind so die Fischgründe von diesem Fisch. Der war sehr beliebt, ist so weißfleischig, schmeckt köstlich, liebe ich selber auch. Kostet relativ viel, ist ganz schön teurer Fisch. Und weil es auch eine Delikatesse ist und der war auch vor so 10, 15 Jahren auch mal am Rande der Überfischung. Und die Fischbestände haben sich jetzt wieder im Grunde reguliert und deshalb haben wir ihn jetzt auch im Angebot. Und da schauen wir schon genau.
Vorzugspreis drauf. Von
17, 19. Genau. Den musst du mal bestellen bei uns.
Ja.
Der schmeckt mich echt total. Ja, auch nicht, übrigens einer meiner Klassiker, den ich auch immer zu Hause habe.
Ich weiß ja gar nicht, wie man an eure Ware kommt. Es war online.
Also du gehst auf www.honest-catch.com und dann hast du einen Online-Shop.
Ja.
Da wird alles dir erklärt und du bestellst dann, wenn du bis mittags um 1-2 bestellst, dann hast du am nächsten Morgen zwischen 8 und 10 schon deine Produkte vor der Tür. Und wir schicken nach ganz Deutschland, Österreich und in die ganze Schweiz.
Und es kommt perfekt gekühlt bei mir an.
Perfekt gekühlt bei dir an.
Das könnt ihr gewährleisten.
In verschiedenen Klimazonen auch. Ja, können wir gewährleisten. Ist auch super kompliziert. Haben wir wirklich jahrelang dran rumgetüftelt.
Ja.
Und auch da eine nachhaltige Verpackung auch noch zu haben.
Das, die ist
komplett
das
aus Kartonage. Komplett aus Kartonage. Also musst du wirklich mal bestellen, dann siehst du es. Und da haben wir verschiedene Schichten drin. Da bauen wir so ein kleines Nästchen mit den Tiefkühlprodukten. Da ist dann Trockeneis dabei, so ein Trockeneispellet. Ja. Das hält dann das Produkt eben tiefgefroren. Wenn du eine frische bayerische Garnele bestellst oder Kaviar, den wir auch haben, dann ist der ja nicht tiefgefroren, sondern ist der frisch. Dann haben wir da Kühlakkus in einem anderen Abteil quasi. Dann haben wir auch so Nebensortimente wie beispielsweise hochwertige Weine oder Gewürze oder Süßchen. Mhm. Alles, was du halt so sonst noch brauchst. Wenn du jetzt eine Garnele auf dem Grill haust, willst du ja auch irgendwie Süßchen dazu haben, haben wir auch. Und das liefern wir dann auch noch in der Box mit.
Habt ihr auch einen Store?
Ja, wir haben einen kleinen Store in München in der Leopoldstraße. Da sind auch unsere Büros und da kann man jeden Tag, Montag bis Samstag, vorbeikommen, kann sich da auch beraten lassen.
Man klingelt, du rollst mit den Augen, kommst dann runter, weil du weg vom Rechner musst und dann machst du auf und sagst, na gut, komm rein, bindest dir die Schürze um und klopfst da mal kurz einen Strauß Fisch zusammen. So stelle ich es mir vor. Ja,
genau so ist es auch. So kann es auch oft passieren, weil ich renne da auch oft rum und wenn da ein Kunde ist, dann spreche ich auch sehr viel mit den Kunden, weil ich will dann auch genau wissen, was gefällt ihnen, was fehlt hier. Da kriegst du ja ein super 1:1 Feedback von den Kunden. Das nehmen wir auch sehr ernst. Also wir haben auch sehr viel Reviews, die wir so kriegen. Also die Leute schreiben uns dann auch, hey, da stimmt was nicht oder da war ein Luftzieher in der Verpackung oder ich habe den zubereitet, das Fleisch war irgendwie ein bisschen trocken. Dann testen wir den Fisch auch, ob das wirklich so ist. Und wenn das so ist, dann muss auch eine harte Entscheidung mal getroffen werden, dass wir den halt dann auslisten.
Fabian, gehst du gerne essen?
Ja, sehr gerne.
Dann habe ich jetzt hier die richtige Kategorie für dich und die heißt
Füllerei mit Ei.
Ich möchte von dir wissen, du bist ja vermutlich in München vor allem unterwegs.
Ja.
Aber wenn du reist ja auch mal gerne.
Ja, ja.
Drei Restaurant-Tipps, wo du sagst, da müsst ihr essen gehen, das ist der Hammer.
Ich war in einem ziemlich noblen Laden am Dienstagabend in London. Der war Wahnsinn.
Welcher?
Der heißt Dorian in Notting Hill.
Also ein bisschen wie damals der Techno-Schuppen, Dorian Gray. Dorian
heißt er. Das ist von dem Inhaber des Notting Hill Fish Stores.
Ja.
Da gibt es nämlich einen super hippen Fish Store, der nicht nur Fisch anbietet, der hat auch Fleisch. Der heißt Notting Hill Fish Store und da hat er noch einen anderen, wo er Fleisch anbietet. Das ist so ein kleiner Feinkost-Supermarkt, der heißt Supermarket of Dreams und der hat noch ein Restaurant eben aufgemacht, das heißt Dorian. Mhm. Und das ist eigentlich ein Fleischrest. Es ist ein super einfaches, eine ziemlich überschaubare Karte, aber hoher Anspruch, offene Küche, junge Köche. Ich saß direkt am Tresen und die haben als Signature-Dish, also Neudeutsch, Bestseller. Ich weiß gar nicht, wie man das...
Das Unterschriftsrezept.
Gericht. So, also der Klassiker, für den sie eigentlich bekannt sind, ist echt so ein Riesenstück Fleisch. Ich glaube, das ist ein Tomahawk oder sowas. Ist eine Mischung aus so einem schleswig-holsteinischen Rind und einem Galloway oder sowas. Das wird mit so einem speziellen Futter gefüttert, was sehr stark olivenöl-lastig ist.
Das war das Signature-Dish, ein Tomahawk-Steak.
Ja, dafür sind die bekannt. Aber jetzt lach nicht.
Naja, ein bisschen.
Lach nicht, die haben gerade einen Stern gekriegt. Ist ein Sterneladen.
Also
ist ein Sterneladen, der aber, und das finde ich in unserer deutschen, wenn ich jetzt das offen sagen darf,
ja, unbedingt.
In unserer deutschen Spitzengastronomie, da habe ich manchmal das Gefühl hier, ich zeige dir auch ein Bild von diesem extrem großen Stück Fleisch.
Wow,
ja.
Ist eine Schlachtplatte.
Ist eine Schlachtplatte, aber in bester Qualität und auch die Vorspeisen, also das ist schon sehr kreativ, was die machen.
Perfekt gegart aus, muss man sagen. Das ist,
ja,
das ist
perfekt gegart. Ich saß direkt vor dem Koch, der an einem offenen Grill dieses Stück Fleisch zubereitet. Da habe ich alles abgeschaut. Also erst hat das sehr hoch Temperatur, also voll in die Flamme gelegt, karamellisiert. Ja. Also außen einmal schön den Fleischsaft drin behalten. Mhm. Und dann hat das einen Stock höher gelegt mit einem Fleischthermometer, wo er auf die Sekunde, auf genau die Grad-Temperatur dieses Fleisch wirklich perfekt hingekriegt hat. Und von denen gehen da richtig viele weg. Mhm. Und ist jetzt, glaube ich, ausgezeichnet als zweitbestes Steak-Restaurant in England. Und das ist halt cool, weil das ist super jung und es ist null Fine Dining. Null. Du sitzt da an der Bar, du redest mit den anderen Leuten, das ist entspannt. Und das finde ich nicht so. So Konzepte, also sehr anspruchsvoll, hochwertig, gute Restaurants in Deutschland, die nicht, da gehst du rein, ist alles ganz ruhig, die schauen sich an, am liebsten haben die alle noch Sakko an, ist alles, das gibt es in anderen Ländern eben deutlich weniger. Also wo du,
in großen Städten kommt das. Also Berlin hat schon viele
Berlin hat es jetzt mehr, kennen wir ja die Beispiele alle.
Ja.
Solche Restaurants finde ich klasse. Also das ist mir jetzt halt gerade ganz präsent, das fand ich fantastisch.
Ja, nehmen wir mit rein. Ja. Wir nehmen den nächsten Tipp, wir brauchen noch zwei von dir.
Oh Gott. Da muss ich jetzt echt...
Vielleicht was in München, wo du gerne hingehst?
In München gehe ich gerne zum Dantler. Der ist fantastisch in Giesingen.
Dantler.
Mhm. Das ist ein richtig gutes Restaurant.
Kenne ich gar nicht.
Ja, das liebe ich sehr. Das ist auch, hast du kleine Gerichte.
Mhm.
Du machst ein Sharing-Konzept. Genau.
Ja, sehr schön,
liebe ich. Viel Regional-Themen. Köstlich, super abgeschmeckt. Einfach so ein... junges, kreatives, super Konzept. Also ganz klasse. Liebe ich. Mhm. Was liebe ich noch für ein Restaurant, wo ich sehr gerne hingehe? Ich war jetzt, weil wir gerade von Italien reden, ich war in Rom, da war ich in einem Restaurant. Mhm. Pier Luigi heißt das. Vielleicht hast du es mal gehört.
Ich müsste jetzt mit meinen Maps gucken, weil ich war einmal da und habe mir so viele Karten gesteckt, aber innerhalb von 4 Tagen... Kannst du Italien
nicht? Nee, kannst du nicht. Also, aber da gibt es übrigens auch sehr innovative Konzepte, beispielsweise das Retro Bottega in Rom. Hast du das mal gehört, Retro Bottega?
Könnte sein.
Ist ein junges Konzept auch.
Ja.
Ganz schwarze Räume, laute Musik an, Community Tables, da bist du so an einem Bistrotisch hoch, da sitzt du mit so 15 Leuten, wild durcheinander gemischt. Es gibt ein Menü. Auch mit einem hohen Anspruch, also also gastronomisch sehr hoher Anspruch und super kreative Gerichte mit einem echt spannenden Konzept in Rom. Ist auch super
cool. Was spannend ist, weil da ja immer Klassik auf Moderne trifft.
Richtig, ja.
Weil Italiener, die haben ja richtig Bock.
Ja.
Da kommt ja das gute Essen quasi her.
Allein die Pasta wie al dente, wie mutig al dente die Pasta in Italien.
Ja.
Freue ich mich jedes Mal. Das ist teilweise so ein bisschen an der Grenze schon. Und was übrigens, was mich extrem begeistert hat, als
ist
Produkt.
Die Salzigkeit.
Nein, das als Produkt in Rom, und das feiere ich wirklich, Puntanelle. Kennst du das Gemüse Puntanelle?
Nee, sag.
Puntanelle kommt aus der Region um Rom eigentlich nur. Ja. Und das ist eine Art, das kannst du eigentlich vergleichen mit so einer Art Spargel.
Ich war gerade bei Chimili Rap, aber das ist es nicht.
Nee, ne? Das ist eine Art Spargel,
ja,
und wächst am Boden und ist so, da musst du mal ein Bild dir anschauen, ja, und schmeckt köstlich und ist ganz stark verhaftet in der klassischen römischen Küche. Also du findest in allen römischen Trattorien, findest du eigentlich auch Vorspeisen oder als Zeit zu Fischgerichten findest du Puntanelle.
Es sieht ein bisschen so aus wie so eine, wie das Chimili Rap Gewächs. Es ist halt.
Ja, es sieht eher so wie Salicornia oder so aus.
Ist es nicht das hier?
Ja, genau.
Also ein bisschen wie ein Chinakohl, aber
mit der Rucola. Textur, von der Textur ist es so eine Mischung aus Spargel und Sojasprossen. Yeah. Also es hat eine ganz, es ist relativ intensiv, aber auch sehr knackig. Es ist fantastisch. Also weil ich liebe auch grünen Spargel und das, ja, das geht so genau in die Richtung Spargel, Salat und es isst du dann auch roh. Das isst du dann auch roh, so mit so ein bisschen Olivenöl und Zitrone abgeschmeckt.
Mhm. Köstlich. Auf Deutsch Vulkanspargel.
Vulkanspargel.
Die Blätter erinnern an Löwenzahn, haben aber nichts damit zu tun. Wird hier geschrieben. Und wenn es da geschrieben
steht. Da habe ich jedenfalls was gelernt, weil ich klinge so. So, als ob ich das schon jahrelang essen würde. Ich habe das erste Mal gegessen in Rom.
Aber lässt sich nicht mehr los?
Ja, fand ich total gut. Gibt's nicht. Vielleicht müsste man mal zum Frische Paradies fahren und mal schauen, ob es das da gibt.
Ja, oder hier bei Centro Italia. Wir haben so einen italienischen. Ihr habt ihr doch auch in München. Ihr habt doch da. Auch am Viktualienmarkt habt ihr so einen riesengroßen.
Italy, meinst du?
Ja, ich habe da so ein Wort dabei. Hm. Heißt es nur Italy?
Italy.
Italy, genau. Ja. Vielleicht da.
Das könnte sein. Die haben übrigens auch eine sehr gute Burrata-Theke. Die kann ich empfehlen.
Das glaube ich.
Ja.
Apropos Produkte, habt ihr immer so ein Produkt gehabt, was komplett gefloppt ist?
Ja, auf jeden Fall.
Wo soll ich anfangen?
Oh, leider ja. Wird es jetzt ganz ruhig. Alle schauen auf den Boden.
Wir brauchen eine ganz kurze Schweigeminute. Ja,
nee, haben wir. Wir wundern uns manchmal. Also ich selbst wundere mich manchmal. Und ich sage, manchmal feiere ich irgendein Produkt und finde es ultra geil und freue mich, wenn wir das dann launchen. Ja. Checkt's keiner, kauft keiner.
Beispielsweise.
Ich weiß es nicht. Ich muss immer nachdenken. Gab's immer wieder.
Hast du noch so Produkte in der Schublade, die, wo du sagst, das müssen wir eigentlich mal bald mal machen?
Du meinst jetzt bei mir zu Hause?
Ja, hier, naja, in der.
Ach so, du meinst jetzt Produkte, die wir bei Honest Catch noch launchen wollen.
Mhm. Oder ja, wo du sagst, ich würde ganz
jetzt,
gerne.
Wir haben drei großartige Produkte, die jetzt rauskommen. Bin ich sehr gespannt. Die schicken wir jetzt ins Rennen.
Ja.
Das eine ist ein Frutti di Mare Mix.
Ja.
So, mega geil. Bisschen Muscheln, paar Garnelchen, bisschen Oktopus, genau. Und ready to eat sind so 200, 250 Gramm.
Ja.
Guter Preis, unter 10 Euro. Den mischst du in deine Pasta rein.
Salat.
Den kannst du auf einen Salat machen, den kannst du auf dein Risotto legen. Hohe Qualität. Mega. Super.
Ganz geil.
Super geil. Aber Frutti di Mare ist ja oft so, wenn du das jetzt im Großhandel kaufen willst, Frutti di Mare.
Traue ich nicht.
Da denkst du immer, da haben sie den letzten Scheiß noch reingegeben in den Frutti di Mare. Ja. So die Reste, die Ende am Ende, so der Ende vom Fisch, das legst du ja noch so in dein, kurz vor, so. Das ist also eigentlich eklig. So. Ja. Und wir haben es jetzt geil gemacht.
Buffet sogar.
Genau. Und das ist genau das, wofür Honest Catch steht, weil wir da sehr innovativ sind. Das haben wir jetzt mal richtig cool gemacht und geil gemacht. Und das launchen wir jetzt. Das ist ein Produkt. Dann launchen wir jetzt ein Produkt, das ist ein Gyoza, ein Shrimp-Gyoza.
Hm.
Kennst du ja Gyoza? Liebe ich zum Beispiel.
Ich habe ja quasi eine Form hier.
Das ist ja eine Art Gyoza, nur wir haben sie nicht angebraten. Und Gyoza finde ich, und die sind inzwischen relativ bekannt in Deutschland, also es wissen relativ viele Leute, was Gyoza sind.
Ist eine chinesische Teigtasche.
Chinesische Teigtasche, die du aber auch anbrätst, der kannst du dann.
Kannst,
musst du nicht. Du kannst sie auch im Ofen irgendwie warm machen.
Oder über einen Dämpfer.
Oder über einen Dämpfer, richtig, vollkommen richtig. Jedenfalls, die gibt es dann mit Fleisch drin, gibt es aber auch mit Fisch drin. Und wir haben eine Shrimp-Gyoza.
Die besten. Die besten sind die mit Garnelenfüllung.
Richtig.
Oder die Shumai, die mit Schweinefleisch oben offen. Aber die Garnelen-Dumplings, wenn ich irgendwo essen gehe, eine Portion muss rankommen.
Ja.
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 Mit so einer leicht durchsichtigen Hülle. Also innen drin ist das Rosa noch, das Orangen noch.
Ja, das ist ja dann Dumpling, aber das ist ja kein Gyoza. Das darfst du nicht verwechseln.
Da hast du recht.
Weil eine Gyoza ist ja eine dickere Teigtasche.
Ja,
da hast du dann schon eigentlich eher so, die kenne ich dann so angebraten. Da kannst du dann auch mal so einen Lauch noch reinmachen oder sowas. Das machen wir jetzt auch wieder. Ready to eat, innovativ, gibt sonst nicht so. Und großes Vertrauen bitte. Wenn wir es machen, ist es auch immer geil. Also eine sehr geile Shrimp-Gyoza. Und das Dritte, was wir machen, ist eine Kategorie von 3 Produkten. Und da folgen wir jetzt dem Trend. Das sind vegane Aufstriche. Und zwar ein Tuna-Aufstrich, und also 2 Tuna-Aufstriche und ein Makarelen-Aufstrich.
Also bei euch nicht vegan, aber ihr folgt...
Doch, bei uns vegan. Wir haben 3 vegane Produkte von Honest Catch jetzt. Pimp Your Sandwich haben wir das genannt.
Ja.
Die wir jetzt auch launchen.
Ist eigentlich ganz geil, weil ihr könntet auch so Messeblatten so zusammenstellen, ne? Ja. Also ihr habt jetzt schon die Frutti di Mare, kann man irgendwie zusammenstellen, dann ihr Aufstrich, ein bisschen Brot dazu.
Ja.
Das ist eigentlich ganz
also
geil.
Also ich habe dieses Produkt selbst verkostet von unserem Lieferanten. Mhm. Die sind veganen Aufstrich. Mhm. Der ist dann mit Tomate und einer ohne Tomate. Mhm. Ich war echt baff. Also den fand ich echt gut. Fand ich richtig gut. Also dann hast du auf deinem Butterbrot halt davon noch ein bisschen drauf.
Ja.
Und es schmeckt einfach. Punkt. Und wir wissen, wo es herkommt. Das ist ein cooles Unternehmen irgendwie, ganz ehrlich, aus Skandinavien. Super. Und das starten wir jetzt. Das ist das Dritte im Grunde, was jetzt in der Pipeline ist.
Aber habt ihr so ein Produkt, was der absolute Renner ist bei euch, was so den Rest mitträgt?
Da haben wir mehrere von. Also es ist natürlich unsere eigene Garnele, aber ein Produkt, was auch extrem beliebt ist, das ist der Aura King Lachs. Aura King Lachs?
Aura King
Königslachs.
Warum, was macht den so besonders?
Wenn du alle Lachse der Welt anschaust, sind 1% der Lachse Königslachse. Das ist eine besondere Gattung von Lachs, also nicht der Salmosalar oder der atlantische Lachs, sondern das ist der Königslachs. Hat auch einen wahnsinnig komplizierten biologischen Begriff, den ich leider nicht weiß.
Ich fand Salmosalar schon nicht schlecht.
Ja, genau, aber da hört es dann auch auf. Also wie jetzt der Königslachs biologisch heißt, ich weiß, müsste ich nachschauen. Ich weiß aber, dass der Lachs im Vergleich zu konventionellen Lachsen einen deutlich höheren Fleischanteil hat.
Mhm.
Und die Fettanteil hat. Mhm. Und dieses Fett ist nicht dazwischen, dieses Weiße, was du bei den Lachsen kennst, sondern es ist intramuskuläres Fett. Also er hat eine unglaubliche Samtigkeit, der ist Sashimi-Qualität.
Wie so ein Schmelz.
Der ist ein wahnsinniger Schmelz und extrem geschmackvoll durch diesen Fettgehalt.
Ja.
Der Fisch ist einfach nur unglaublich gut. Und jeder, der diesen Lachs einmal gegessen hat, der nimmt den immer. Den haben wir auch so Vorratspacks von, da kannst du dann gleich 10 davon kaufen. Wir haben den als Portion, 190 Gramm oder 250 Gramm.
Wie heißt denn, kannst du mir nochmal kurz sagen, wie der heißt?
Aura King Lachs, Aura King Salmon. Und dieser Lachs ist eigentlich in Deutschland unbekannt gewesen.
Ich hatte früher nämlich, als ich angefangen habe, bei mir in der Ausbildung, ne? Das hatte ich jetzt erst letztens Ali Güngemüs erzählt, ich habe ja war die 2. Ausbildung und ich habe 2 Monate vorher gestartet und wurde in die Patty gesteckt. Und mir hat der Patissier so ein Stück Käsekuchen im Mund gesteckt und meinte, hier, probier mal. Und es war der beste Käsekuchen meines Lebens. Also besser als von meiner Mutter oder von irgendwem anderes. Und dann bin ich immer in den Frühstücksbereich gekommen und da hatten wir einen Lachs. Das war so eine Hartplastikschale. Also es war wirklich eine massive Verpackung. Die kommt oben so aufklappen, dann kommt man Lachs so rausziehen. Und dieser Lachs war so phänomenal gut. Also du hast ihn auf die Zunge gelegt und er ist weggeschmolzen. Mhm. Und irgendwann hat mein Chef gesagt, der kam irgendwann nicht mehr. Dann bin ich zum Chef gegangen und meinte, Chef, was ist los, wo ist dieser Lachs? Und er hat gesagt, du Tim, ich kann den nicht mehr bestellen. Ich war, Chef, das war der beste Lachs der Welt. Mhm. Wieso haben wir den nicht mehr? Ja, weil ich finde es auch, dass es der beste Lachs der Welt ist, aber der draußen am Buffet ja nicht. Also das bezahlt mir kein Mensch und keiner sagt Danke. Und die Idioten da draußen, die merken doch gar nicht, wenn ich den weiterhin ein Top-Produkt gäbe, aber halt nicht das Nonplusultra. Ne? Und deswegen hast du mich gerade so neugierig gemacht, weil ich suche diesen Lachs weiterhin.
Du suchst diesen Lachs? Das könnte dieser Lachs sein?
Diesen Lachs.
Das könnte der Lachs sein.
Also der war halt schon, es könnte dieser wirklich, weiß ich nicht. Aber vielleicht probiere ich den einfach mal von euch und vielleicht ist er ja auch ähnlich gut oder so. Oder ich
Kannst du ja mal deine erste Testlieferung machen und uns ein Feedback geben.
Ja.
Ob es auch wirklich sicher hier angekommen ist in Berlin.
Das stimmt. Man müsste mal vielleicht ein Vergleichsvideo starten dazu. Aber
richtig.
Mal schauen, ob wir das machen oder hinkriegen.
Jedenfalls, also wenn du mich fragst, was
der Lachs ist es.
Lachs ist. Aber Lachs ist auch klar. Ich meine, ist doch klar.
Jeder liebt Lachs.
Jeder liebt Lachs. Ja. Also wenn du über Seafood nachdenkst, dann denkst du auch als erstes mal über Lachs nach. So, und dann denkst du über Garnelen nach. Und dann kommt erstmal lange nichts.
Das stimmt. Aber auch weil die Deutschen nicht, also ich auch nicht. Also hast du, ich habe in meinem Leben noch keine Königskrabbe verarbeitet. Mhm. Die habe ich quasi fertig bekommen, das Fleisch irgendwo von einem Dingshändler. Aber woher soll ich es denn auch haben, wenn ich nicht in einem Fischrestaurant gearbeitet habe? Also so eine King Crab oder so.
King Crab haben wir auch und ist auch bei uns sehr beliebt. Also haben wir viele Kunden, die King Crab nehmen.
Aber dann nur das Bein?
Ja, King Crab Beine, gekocht ja. oder roh.
System. Beides. Würde ich auch gerne mal mitarbeiten. Wir hatten damals nur natürlich Flusskrebse und Krebse, Taschenkrebse, sowas. Oder auch die, komm, sag, wie heißen sie, die man komplett frittieren kann, weil die sich gerade geschält haben.
Softshell Crabs.
Softshell Crabs, habt ihr die auch?
Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir sie nur für B2B haben, also für Gewerbekunden oder auch für Privatkunden. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir Softshell Crabs haben.
Naja. Ja, das ist... Ich glaube, ich gucke da mal durch euer Sortiment, würde ich sagen.
Ja, ja.
Da könnte sich was Schönes, da könnte sich ja. was Schönes finden. Hast du irgendwelche nicht Flops jetzt in Sachen Produkten, sondern so Hürden? Weil ihr habt ja selber gesagt, komm, wir gehen da jetzt rein. Jetzt stelle ich mir es ganz schwer vor, dass man mitten in Bayern, es gab sowas noch nicht, und jetzt willst du einfach so ein Riesenunternehmen gründen. Und irgendjemand, wahrscheinlich habt ihr Geld eingesammelt dafür. Ne? Also Businessplan geschrieben, dann Gelder eingesammelt. Von welcher Seite aus? Von Privatinvestoren oder?
Genau, ja.
GoFundMe? Ja.
Nee, das nicht. Aber wir hatten, erst hatten wir einen, der aus der Industrie kam, aus der Lebensmittelindustrie. Und dann haben wir jetzt eine Gruppe von Unternehmern und Familien, die auch das finanzieren, über Finanzierung von Finanzgesellschaft, die bei Ocean Loop auch mit investiert ist. Und genau.
Hast du da so ein Learning draus, was du so nicht mehr machen würdest, was du anderen Leuten mitgeben kannst, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind oder drüber nachdenken, sowas zu machen?
Ich habe 1 Million Learnings, also so viel Fehler gemacht.
Ja, das ist
also, da könnten wir jetzt nochmal einen extra Podcast aufnehmen.
So eine wichtige Sache, eine kleine Weisheit, eine Fabian-Riedel-Weisheit.
Also meine Fabian-Riedel-Weisheit ist, dauert immer länger und ist auch immer teurer. Und man muss einen langen Atem haben, glaube ich. Auch wenn man, und man muss halt auch mit sich selbst sehr ehrlich sein, glaube ich. Was kann man erreichen und was kann man nicht erreichen?
Ja.
Und man muss halt realistisch einfach auch seine Ziele stecken sich. Und das fällt mir manchmal schon auf, dass manche Leute meinen, in kürzester Zeit zum Unicorn zu werden. Ich glaube, das ist dann unrealistisch oder es ist nicht nachhaltig. Und es ist dann alles nur finanziert mit irgendwelchen Investoren und bricht in sich zusammen, was wir ja auch in verschiedensten Kategorien in der Startup-Welt ja immer wieder erleben. Mhm. Insofern ist nachhaltiges Wirtschaften wichtig und eine gewisse Resilienz, dass man halt auch durchzieht, gerade in den ersten Jahren, wo halt vieles noch neu ist und auch Ratschläge annimmt von Dritten und vor allem aus den Fehlern lernt, weil du lernst ja nur aus Fehlern. Und wir haben echt viele Fehler gemacht. und auch bis heute. Und wir sind auch da noch gar nicht am Ende unserer Reise. Also ich glaube, wir wissen genau, wo wir hinwollen, so mit beiden Unternehmen. Ist ein dickes Brett, was wir da vor uns haben. Also Seafood Online an Privatkunden, da sind wir sehr innovativ unterwegs. Also gibt keinen wie uns, der das so macht, mit dem Anspruch. Und wenn man sagt, ja, ich beliefere tiefgefrorenes Seafood nach Deutschland, Österreich und die Schweiz über Nacht, da würde man jetzt nicht so drauf kommen, dass du jetzt deinen Online-Händler hast, der, von dem du Seafood bestellst online. Mhm. Ja, weil das ist wahrscheinlich eines der letzten Kategorien, was du online machst.
Absolut.
Und genau da setzen wir an und ich glaube, wir sind da jetzt genau zur richtigen Zeit da, weil auch online Lebensmittellieferungen einfach immer mehr werden und die Logistik auch besser wird und einfach die Menschen plötzlich merken, ja, ich muss ja eigentlich die Milch nicht mehr aus dem Supermarkt unbedingt. So, dann ist vielleicht so ein Gorillas, hat dann nicht so gut geklappt. Dafür gibt es aber auch andere Kollegen, die das dann ein bisschen besser machen. Und ich glaube, da sind wir in einer ganz speziellen Kategorie mit dem wirklich breiten Know-how, was wir haben, ganz gut positioniert. Aber ich glaube, da kommt unsere Zeit auch in den nächsten Jahren noch viel mehr. Das Gleiche gilt auch für Ocean Loop, wo wir auch wirklich einer der weltweiten Pioniere sind für landbasierte Zucht. Und wo ein riesen Hype gerade ist, dass es weltweit solche Zuchten entstehen, wo wir eigentlich ganz vorne mitspielen, weil wir eben schon seit 2015 da dran sind. Aber jetzt haben wir 2024, also ich mache das jetzt seit 9 Jahren und es ist immer noch eine relativ kleine Firma und wir sind immer noch dran und wir haben immer noch den nächsten Wachstumsschritt und wir sind immer noch weit entfernt von der Umsetzung unserer Vision. Und damit meine ich eben eine gewisse Resilienz und ein gewisses Wissen, wo man steht, dass man eben demütig ist und sagt, hey cool, uns gibt's noch, wir sind nicht pleite gegangen bis jetzt, wir haben eine super Kundenbasis gefunden, wir haben ein mega geiles Team aufgebaut, das funktioniert alles und es gibt trotzdem noch 1000 Herausforderungen, aber wir sind erstmal mit dem, was wir haben, auch heute glücklich und versuchen nicht schon wieder das Nächste. Das muss man, glaube ich, über die Zeit lernen und das habe ich auch selber lernen müssen und habe auch gelernt. Insofern, ich langweile jetzt den Hund hier.
Nee.
Oder er lässt sich gerne kraulen.
Ja, sie hat angedockt sozusagen.
Wie viel Mitarbeiter? Aber das wäre mein Ratschlag.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute? Ihr habt mit zu zweit gestartet?
In beiden Firmen so an die 30 oder so.
Zusammen?
Ja,
zusammen. Ja. Das ist schon. Und wofür steht das Loop im Namen?
Ocean Loop, weil wir das Wasser im Kreis eben schwimmen lassen in unserer Halle und das immer wieder aufgereinigt wird. Wir können 99,5% des Wassers, was wir in unserer Zucht haben,
ja, schon besprochen, auf, nee, oder?
Also aufreinigen.
Das kommt mir jetzt her. Also ihr habt quasi Meerwasser, das nehmt ihr, es ist Meerwasser.
Also aus Kiel,
ja,
in Kiel pumpen wir Ostseewasser rein,
ja,
wärmen das ein bisschen auf, reinigen das ein bisschen, geben das in den Kreislauf rein und das wenige Abwasser geht wieder ins Meer. Und Abwasser ist kein, da ist ja nichts drin. Das ist ja da ist nichts drin bei uns. Gar nichts. Die kriegen ein mega geiles Futter, was wir selber übrigens entwickelt haben, das Futter. Es wird bei einem Futtermittelunternehmen in Brandenburg hergestellt mit unserer Rezeptur. Mhm. Und auch da gibt es, das ist eine Wissenschaft für sich wieder, wie diese Formulierung ist von dem Futter,
ja,
die Rezeptur. Und in München haben wir im Grunde Frischwasser und da geben wir dann Salz dazu. Und damit mischen wir im Grunde unser Salz an, unser Salzwasser an.
Ah,
und
machen wir eigenes Salz?
Richtig, da machen wir das eigene Salzwasser. Also wir können unsere Zuchten auch völlig fernab der Küsten betreiben.
Ja.
Aber natürlich ist es auch wirtschaftlicher und auch am Ende konsequent gedacht sinnvoller, wenn es in Küstennähe ist und wir das Meerwasser natürlich nutzen können.
Na klar,
ja,
logisch. So.
Aber in unserem Kreislaufsystem nutzen wir eben den größten Teil wieder. Das heißt, das Wasser fließt in das Zuchtbecken rein, fließt dann wieder zurück und dann hast du verschiedene Reinigungsstufen, also mechanische, biologische Reinigungsstufen, also ein Trommelfilter, wo du so grobe Karkassenreste, Futterreste, Kotreste aus dem Wasser rausfilterst, dann hast du eine biologische Reinigung, so ein Bewegtbett, Biofilter, wo du Ammonium aus dem Wasser rausfilterst, um dann quasi das Wasser wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und das alles ist computergesteuert, also softwaregesteuert und hochautomatisiert, was wir da machen. Wir kontrollieren auch das Stresslevel der Garnelen mithilfe von künstlicher Intelligenz. Sprich, wir machen immer Fotos, fortlaufende Fotos von dem Garnelenbecken und können mit den Daten, die wir quasi dann in die Algorithmen speisen, sehr schnell detektieren, wie die Biomasse in dem Becken ist, sprich wie viel Kilogramm Garnelen in dem Becken gerade schwimmt und ob die Garnelen einen gewissen Stress ausgesetzt sind. Weil
erkennt man das, ob Garnelen gestresst sind?
Wenn du jetzt die ganze Garnele dir anschaust, haben die hinten so einen Fächer, der da
am
so,
Schwanz.
Genau, den Schwanz. Ja. Und wenn der eine gewisse Rötung annimmt,
ja,
dann ist das ein schlechtes Zeichen. Dann sind entweder sind die Besatzdichten dann zu hoch, oder sie haben irgendwelche Mangelerscheinungen oder es gibt sonst irgendwelche störenden Faktoren, weil vielleicht der pH-Wert falsch ist oder die Salinität runtergegangen ist schnell.
Also der Salzgehalt.
Salzgehalt, richtig. Also irgendwas stimmt da nicht. Und durch die Fotos, die wir machen und die Algorithmen, die wir damit speisen mit Computer Vision, können wir sehr schnell das detektieren und können dann entsprechend reagieren. Das ist halt mega geil, weil AI ändert jede Industrie und auch unsere. Also ist ein Riesenthema. Ich war jetzt ja gerade in London auf so einer Konferenz. Das ist in der Seafood-Industrie genauso wie in allen anderen Industrien natürlich ein Game-Changer. Und in unserem Verständnis wollen aber
wer bietet die KI an, die Garnelen gut verstehen kann?
Niemand. Das ist ein Pilotprojekt, was wir mit dem Alfred-Wegener-Institut und dem Thünen-Institut seit Jahren schon betrieben haben. Wurde auch gefördert, haben jetzt auch eine Anschlussförderung für bekommen und es ist ein Verbund von 2-3 Unternehmen, da, wo wir eben in unserer Zucht diese Versuche machen. Die IP liegt auch bei uns da wir wirklich als Pioniere versuchen auch diese Daten nutzbar zu machen. Und was kannst du damit vermeiden? Menschliche Fehler. Und das ist das größte Gefahr eigentlich überall, sind menschliche Fehler. Das heißt, wenn ein Biologe, der vielleicht einen schlechten Tag hatte oder sich am Morgen mit seiner Freundin gestritten hat, irgendwie vergisst, den pH-Wert zu messen, ist halt nicht so cool.
Ja.
So, wenn wir aber mit künstlicher Intelligenz fortlaufend tracken können und dann irgendeine rote Lampe angeht, wenn irgendwas nicht stimmt und wir uns das einfach abnehmen lassen, dann kann man halt besser reagieren. Und wenn wir wissen, dass wir halt relativ hohe Werte in so einem Becken schwimmen haben, lebend, dann willst du das kontrolliert haben. Und das ist dramatisch anders als der Schrimpzüchter in Vietnam. Der schaut ins Becken rein, das ist trübes Wasser, der weiß da gar nicht, was da drin ist. Der Vogel fliegt darüber,
ja, das ist lange Erfahrung.
Fährt vielleicht ein Bauarbeiter, der pinkelt mal ins Becken rein oder so. Und wir machen es Hightech. Also wir kommen komplett von der technischen Seite und sagen, wie können wir ein Umfeld schaffen, was komplett kontrollierbar ist. Und mit Hilfe von SOPs, also Standard Operating Procedures, wo du genau weißt, was du jeden Tag machst. Wir haben alles kontrolliert. Wir wissen, wie viel Futter reinkommt. Wir wissen, wann wir wie abfischen. Wir wissen, wie wir was einstellen und versuchen damit mit Automatisierung, beispielsweise komplett automatischer Fütterung, mit Futterrobotern, die genau die gleiche Menge Futter dann immer reingeben. Mit Lichtsimulation, Tag-Nacht-Simulation versuchen wir eben ein Umfeld zu schaffen, was perfekt ist oder eben besser als traditionelle Zucht.
Ich glaube, ich würde gerne mal bei euch vorbeikommen und mir das angucken.
Ja.
Kann man da reinkommen bei euch? Oder ist das,
kann nicht jeder reinkommen, aber wenn du ganz lieb fragst, natürlich kannst du kommen.
Ja, klar. Mit Kamera?
Ja, klar, du kannst auch mit Kamera kommen.
Das klingt...
Nee, das können wir wirklich mal machen.
Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe natürlich noch eine Kategorie und ich wäre wirklich dumm, wenn ich die jetzt nicht ausspielen würde, denn die nennt sich
Shrimply the Best.
Und bei Shrimply the Best möchte ich ganz gern drei Zutaten von dir hören, die du immer in deinem Kühlschrank zu Hause hast. Dass die Menschen da draußen nicht mal ein bisschen kennenlernen können. Was hast du immer im Kühlschrank?
Ich habe immer im Kühlschrank griechischen Joghurt. Das ist ganz klar.
Warum das?
Weil irgendwie wir immer...
Müsli oder eher Abendessen?
Nee, ich mache das dann auch ein Müsli. Ich liebe so ein Müsli mit so einem... dieses Müsli ist echt mega. Das ist übrigens ein Tipp. Das ist bei Manufaktum, gibt es ein selbstgemachtes Müsli. Sehr geil.
Ja, teuer. Manufaktum?
Teuer. Ja, ist teuer, aber ich esse nicht so viel, weil ich frühstücke nicht.
Ja.
Gar nicht. Das schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Insofern ist es nur samstags oder so und dann gibt es ein bisschen Müsli da für mich.
Ja.
Deshalb griechischer Joghurt ist im Kühlschrank, Tafel Schokolade ist im Kühlschrank immer.
Magst du die Kühlschrank kalt?
Ja, Kühlschrank kalt.
Bestimmte Marke?
Ja, gibt es diverse Marken. Soll ich da jetzt sagen, welche Marken?
Ja.
Okay. Rittersport, Vollnuss.
Ja.
Super. Also
ab
mega.
Ab einem gewissen Alter wird man auch zu Rittersport, Vollnuss, glaube ich.
Ja.
Und dann das nächste Alter, was jetzt kommt, ist edle Tropfen in Nuss.
Ja.
Reite dich schon mal drauf vor.
Nee, manchmal schlage ich schon in die Richtung aus, weil ich bin schon über 40. Ist echt peinlich. Und Lind mag ich auch sehr gerne.
Ja. Echt? Ja. Aber nicht die Lindor-Kugeln, oder?
Nee, die mag ich nicht. Nee, aber die mag ich gerne. Und das ist eigentlich so die Standardschokolade, die wir haben.
Mhm.
So, dritte Produkt ist, wir haben Vollmilch da, aber wir nehmen auch 3,5er.
Ja, klar.
Ich nehme 3,5er. Ich habe eine Tochter, 2 Jahre alt.
Verständlich.
Ich und meine Tochter nehmen konsequent 3,5er. Und das nehme ich am liebsten von Andexer.
Mhm.
Weil ich einfach überzeugt bin von diesem Unternehmen. Andexer finde ich ein ganz tolles Unternehmen.
Habe ich gar keine Meinung zu, um ehrlich zu sein.
Ja, aber wahrscheinlich in Süddeutschland.
Ja, ich kenne die schon. Ich greife auch schon mal zu. Aber ich werde natürlich auch immer geblendet von braunen Verpackungen. Andex sagt, glaube ich,
grün.
Und braun war, glaube ich, die Heumilch oder gläserne Molkerei oder sowas. Ja. Oder
das gibt es gar nicht so. Das gibt es mehr in Norddeutschland, glaube ich.
Ah, guck. Ja. Siehst du, wir sind hier nördlich vom Andexer Äquator. Und...
Und sonst, wenn du mich das dritte fragst, ich habe natürlich auch immer mal eine bayerische Kanäle im Kühlschrank.
Das ist jetzt das vierte.
Das ist nicht das vierte. Das ist dann 3a, sagen wir 3a. Das
sind ja nur 3. Nehmen wir.
Aber das habe ich auch nicht immer. Also es ist nicht so, dass es bei uns jeden zweiten Tag irgendwie
Meeresfrüchte
gibt. Mega Meeresfrüchte.
So ein Tower, so eine Etagere mit Trockeneis und abgebrochenen Krustentieren.
Genau, dann würde meine Frau würde herzlich lachen, würde sagen, das kannst du komplett vergessen.
Ist das so?
Ja, klar.
Aber isst sie es trotzdem auch gerne, oder?
Ja, natürlich isst sie es gerne. Und auch meine Tochter liebt es. Meine Tochter liebt den Order King Lachs, die ist zwei Jahre alt. Gerade 2 geworden.
Das ist,
die liebt es. Die liebt es, die isst den auch roh. Die isst den auch roh.
Weil sie weiß, was gut ist.
Richtig.
Und das
weil ich ihr von Anfang an das auch beigebracht habe.
Vorgelebt hast.
Ja, genau. Voll. Genau.
Hast du noch so Sachen, die du schon ewig vor dir hergeschoben hast und die du jetzt 2024 endlich mal anpacken möchtest? Neben den Projekten, die in der Schublade sind, wo du sagst, ach Mensch, Italienisch, ne? Das wär's.
Ich muss Spanisch anfangen. Dringend.
Ja.
Weil wir in Spanien ja schon aktiv sind und sehr viel in Spanien sind. Und wenn man dann so in Spanien ein Meeting macht.
Wo ist das in Spanien?
Ja, das sage ich das nächste Mal.
Wieso?
weil wir noch nicht sagen, wo es ist.
Nee,
wir
sind diese da Folge wird ausgestrahlt. Das
muss ja spannend sein.
2027.
Vielleicht schaffe ich es bis dann. Gib mir noch ein Jahr mehr. Ja. Jedenfalls ist es lustig, wenn du in Spanien so ein Meeting machst und wir waren da bei verschiedensten Behörden und wo auch immer und dann triffst du dich und alle schnattern dann irgendwie so auf Spanisch und die fangen ja an und du sitzt dann da als Deutscher und schaust dich irgendwie so an und denkst dir, die haben eine sehr geile Zeit hier, die reden wahrscheinlich gerade über dein Unternehmen und alle reden so quer und das machen die einfach so eine halbe, dreiviertel Stunde. Du kriegst nichts mit. Und das finde ich irgendwie unangenehm, dieses Gefühl. Deshalb muss echt, glaube ich, mal Spanisch lernen.
Das finde ich ein schönes Ziel.
Ja, ist ein wichtiges Ziel auch. Und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Es ist einfach viel zu viel.
Also bis zum nächsten Mal. Dann bitte ich dich, dass es bis dahin klappt mit dem Spanisch.
Ja.
Und ich danke dir vielmals fürs Vorbeischauen. Das war super, super aufschlussreich. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Denkt dran, der Podcast, der lebt von Bewertungen, von Liebe und von Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sowas habt, dann schreibt mir gerne über den Instagram-Kanal. Da sind wir immer für euch da und ansonsten habt eine wundervolle Woche. Und danke, Fabian, schön, dass du da warst.
Danke, Tim, es hat mich sehr gefreut. Danke.
Tschüss.